Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Damn, da sind wir wieder. Niemals weg gewesen, sind wir zurück. Aber wir sind wieder mal länger weg gewesen und wir freuen uns trotzdem, dass ihr euch auf uns freut und dass ihr uns auf Patreon unterstützt. Und ich habe auch richtig Freude jetzt und freue mich drauf. Carsten, wie geht es dir?
Ja, mir geht's super. Der Mai hat so langsam losgelegt und jetzt ist der Frühling neben dem Herbst die beste Zeit des Jahres. So irgendwie noch nicht zu heiß.
Was meinst du mit der Mai hat losgelegt? Du läufst mit Ständer durch die
oh
durch die Gegend. Oder du läufst mit einem Blumenstrauß durch die Fußgängerzone. Du läufst mit einem Blumenstrauß durch die Fußgängerzone und gibst an charmante Frauen eine Rose.
Und dann alle anderen auch, weil und er sagt dann, macht 5 €.
Genau. Und dann hast du noch so eine Polaroid-Kamera dabei und da kann man auch Fotos bei dir kaufen mit der Rose.
Genau, richtig.
Du warst in Hongkong. Was war das übrigens für einen Farocker? Ich mach das dann alles so hin, dass der Daniel das dann hochladen kann und damit die Folge auf jeden Fall noch, bevor ich nach Hongkong gehe, hochgeladen wird. Und was war? Nix war.
Ja, genau. Oder? Also das kann ich dahinter auch super gut erklären, denn der Punkt war, ich habe dann versucht, mit diesem neuen Tool Zencastr meine eigene Spur runterzuladen. Die war dann aber nur irgendwie 18 Sekunden lang. Und das war ein bisschen scheiße. Und deshalb musste ich wie ein Weltmeister aus meinem Audacity-Backup und deiner Zencastr-Spur eine gemeinsame neue Spur kreieren.
Das dieses Abenteuer höre ich zum ersten Mal.
Ja, die Folge hat zu schneiden ungefähr 3,5 Mal so lange gedauert, wie die Folge tatsächlich lang war.
Das sind 10 Minuten.
Sie ist aber tatsächlich so, dass ich jeden einzelnen Sprachfetzen, also wenn wir jetzt uns so unterhalten, ich sage jetzt hier zum Beispiel, in Köln ist das Wetter sehr warm und du sagst ja, aber in Utrecht nicht so, Spuren gehabt und ich hätte beide quasi als einzelne Audioschnipsel in Audacity so für Millimeterchen nach links und rechts verschieben können, weil die Spuren waren natürlich nicht synchron. Wäre auch zu einfach gewesen dann. Und das habe ich dann ungefähr 45 Minuten vor Abflug gesehen und deshalb hat das halt gar nicht mehr geklappt. Also
ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas war. Ich habe ja nicht mal genervt. Ich habe ja nicht mal im Nachhinein, nicht mal als du zurück warst, habe ich gesagt, Carsten, man bleibt euch. Nee, das bedarf keines Dankes. Es ist eher so, dass ich denke, wow, langsam bessere ich mich und gehe den Leuten nicht mehr auf den Sack. Wie war es denn in Hongkong?
Ja, super.
Du hast ja gesagt, in Hongkong hast du gehört, es ist wesentlich leichter, Mädchen unter 15 auf dem Strich zu finden. Deswegen bist du da.
Faszinierend. Ich weiß überhaupt nicht, für dich muss irgendwie ganz Asien ein einzelnes Erotikabenteuer sein. Nee,
also ich für meinen Teil, Carsten, hab mit Mädchen unter 15, hat für mich nichts mit Erotik zu tun, aber sprich für dich selbst.
Schön in die Falle getappt, ja, genau.
Also, aber ganz ehrlich, ich Hongkong verbinde ich mit Positivem, weil der Typ, der mein Design-Toy produziert hat.
Was ist ein Design-Toy?
Ein Design-Toy ist eine limitierte Spielzeugfigur für Erwachsene.
Der Vinylbär quasi.
Genau. Nicht nur quasi, sondern sogar wirklich. Und dieser Vinylbär, der Teddy von mir, der war sogar mal auf der Vorderseite der Taipei News oder Herald oder was weiß ich, so eine Tageszeitung.
Ja, cool, besonders da Taipei ja Taiwan ist und nicht Hongkong, aber
ja,
cool.
Ja, aber er hat es immerhin nach Taiwan geschafft.
Ja, das ist wahr, ja. Also,
Hongkong verbinde ich deswegen mit was Positivem, obwohl, und Jackie Chan verbinde ich natürlich damit.
Ja, und? Also, wenn du schon Jackie Chan sagst, wen dann noch? Also, ist schon länger tot, aber die haben
Bruce
dem ganzen...
Lee?
Ja, genau, Bruce Lee.
Krass. Und natürlich auch mit allem Spielzeug, was ich als Kind besessen habe. Gerade die Star Wars Sachen waren alle made in Hongkong.
Ja, die haben auch ein riesiges Spielzeugmuseum gehabt, habe ich alles gesehen, habe tausende Fotos auch davon gemacht. Spielzeugproduktion ist wirklich in Hongkong riesig und das mit dem Bruce Lee Museum, muss ich das vorstellen, ich da von außen gedacht, okay, Bruce Lee Museum, alles klar, das ist ja mindestens lustig. Aber in dem Museum, da musst du halt so andächtig sein, dass Reden untereinander verboten ist. Das ist ungefähr so.
Ernsthaft?
Kein
Joke. Ist es ein Mausoleum oder ein Museum?
Ja, ich habe es ernsthaft gedacht, nein, du musst da mit dem entsprechenden Respekt reingehen. Und da sind halt Wachen oder halt so Museumsaufpasser.
Und die machen nicht so Bruce-Lee-mäßig so, wenn du einmal das Maul aufmachst und redest, kriegst du einen Tritt ins Gesicht.
Nee, also ganz lustig, ich habe das halt am Anfang überhaupt nicht gerafft, ja, und ich habe da halt normal drin gequatscht. Oh, hier, guck mal, da haut Bruce Lee jemand aufs Maul und bla bla, ja, bin da durchgetrampelt, wie der Größte, ja, und ich habe das dann gesehen, ich habe das erst später gerafft, die haben so eine gewisse Eskalationsstufe, ja. Die erste Eskalationsstufe ist, und ich mach das nicht, also ich denke mir das nicht aus, ja, ist, die haben ein Schild, wo du eine Sprechblase von einem Mund siehst mit so einem Einfahrt-Verboten-Ding drauf. So, weiß ich, kennst du diese Hakenkreuz-Verboten-Schilder? Quasi
ja.
Genau dasselbe Ding, aber halt anstatt Hakenkreuz so ein Comic-sprechender Mund, ja.
Und das hat dir nicht gereicht, oder?
Nee, das haben die dann halt so im Hintergrund hochgehalten und das habe ich überhaupt nicht gerafft. Und dann die nächste Stufe ist, dass sie dann tatsächlich machen, ja. Und in der dritten Stufe erst wirst du angesprochen. Und dann,
ja. Also scheinbar, weil wenn du über die Existenz einer dritten Stufe weißt,
ja, also warst vielleicht geht's auch
ein krabbeliger Tourist, wo man erst so ein Schild hochhält. Ich meine, dass man wahrscheinlich gab es vorher noch drei Stufen, die du überhaupt nicht bemerkt hast.
Ja, die waren so gar nicht.
Aber
ja,
dass sie dann machen, du immer noch weiter redest und dann irgendwann so, would you please shut your mouth?
Ja, genau so. Also so, die haben es viel höflicher formuliert, irgendwie please be silent oder sowas. Oder please keep your conversations outside oder ich weiß auch nicht. Sehr, sehr, sehr lustig auf alle Fälle. Aber ja.
Also was übrigens auch immer ein Fest ist, ja, für mich, ja, also wirklich ein Fest und für mich auch ein bisschen ein Mysterium. Wenn du in Urlaub gehst, dann geht aber auf einmal bei dir Instagram los. Also es ist als ob, und ich weiß, du wirst jetzt sagen, ja, wie soll ich sonst morgens mich beim Aufstehen bei der Arbeit und abends fotografieren? Was du im Grunde sagst, und ich glaube nicht, dass dem so ist, ja. Du sagst im Grunde, mein Leben ist so langweilig, dass es keiner Dokumentation bedarf, aber wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich eine Woche oder zwei, bin ich dann, da sehe ich und lebe ich dann, als ob du am Wochenende nicht, als ob man nicht auch mal was Interessantes so sieht.
Nee, also am Wochenende sehe ich nichts Interessantes, vor allen Dingen nicht in Köln. Aber nein, ja, es ist halt so, also so sehe ich das, ja, was man halt so alltäglich sieht, ist alles irgendwie super langweilig und innerhalb der Woche würde man da wirklich super wenig sehen, also ich wüsste echt nicht, was ich da fotografieren sollte, außer, keine Ahnung, 80 Mal, weiß ich nicht, 10 Mal, 20.
Selfie kannst du zum Beispiel machen.
Ja, Selfie, super, 20 Mal in der Woche die Kolbstraße. Hier, da sind diese vier Dönerbuden und die Kneipe und die Typen, die davor stehen. Kann man irgendwie mal, glaube ich, irgendwann mal.
Ey, wenn mit der Einstellung Fotografen, Künstler und ähnliches zu Werke gehen würden.
Ja, ja.
So, Kolbstraße, Köln gibt's nicht zu sehen. Es sind die kleinen Dinge, Carsten.
Ja, stimmt. Diese
Tüte mit Brötchen, auf die du dich aus Versehen gesetzt hast und dieser Fladen, der daraus entstanden ist. Das sind die Kleinigkeiten, die ein Foto wert sind. Übrigens,
da
kannst du...
Das ist ein Riesengag, aber egal, ja.
Sag mal den Riesengag.
Achso, nein, das hätte ein bisschen Aufbau gehabt, aber ich habe halt bei Google Translate rausgesucht, was auf Kantonesisch heißt, bitte setz dich nicht auf mich, weißer Teufel. Und das hätte ich dann in Das hätte ich dann in irgendeiner Situation gebracht, aber den muss ich mir jetzt mal sparen.
Scheiße, mal, jetzt hab ich schon wieder vergessen, was wollte ich denn sagen?
Ja, die Brötchentüte mit Fladen, das war wieder ein Witz über mein Gewicht, das gar nicht so hoch ist, aber es war okay.
Nee, da ging es gar nicht, es ging um die zerbrechlichen Brötchen.
Ach so, okay, okay.
Ich wollte was anderes sagen. Köln.
Kolbstraße, Langeweile im Arbeitsalltag.
Ich habe kurz gedacht, ich wollte kurz sagen, du kannst ja auch mal die Pepsi-Flasche, die hinter dir steht, fotografieren, die ja damals in deiner alten Wohnung ich immer gesehen habe und auch noch ein Jahr noch und so. Habe ich gedacht, da habe ich ja mal irgendwann, hatten wir genau es über diese Geschichte, ja. Und dann habe ich gesagt, Mann, Carsten, jetzt sitzt du nicht den ganzen Tag zu Hause, mach doch was, ja. In so einem bescheuerten, ich mache sowas heutzutage nicht mehr, ja. Obwohl manchmal. Aber,
ja, kannst du aber jederzeit, ich bin da völlig abgehärtet gegen.
Ich habe es damals immerhin geschafft, dass ich gesagt, Mann, was soll ich denn machen? Ich so, hey, pass auf. Und dann hast du gesagt zu mir, was ich wirklich eine luxuriöse Sache finde, gerade für mich. Okay. Also praktisch, also geradezu ein Traumding. Ich sage, okay, sag mir drei Sachen, die ich machen soll, dann mache ich die. Wahrscheinlich warst du ein bisschen angenervt, jetzt, wo ich so retrospektive. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du gehst jetzt und du so, und da hast beim ersten hast du dich echt gewehrt. Da habe ich gesagt, du gehst jetzt in den Park und fütterst Enten. Und ich weiß
dabei
nicht,
ob ich mich gewehrt?
Nee, du hast gesagt, was soll ich denn so ein Blödsinn, das mache ich nicht. Aber du hast es dann doch gemacht. Und das Zweite war, ich weiß nicht, was das Zweite war, aber auf jeden Fall war das Wichtige, dass du eine Wurst isst mit so einer ganz hohen Schärfe, ja. Und okay. Da gibt es ja so verschiedene Scoville-Unit. Jetzt kannst du dich erinnern, du solltest es dann auch noch dokumentieren, was äußerst unspannend war. Ja, weil du wahrscheinlich sein. Gesagt hast, machen sie einen Schuss Tabasco rein oder so. Aber ich habe inzwischen für den Happy Day Podcast haben wir bei Patreon so Special-Sachen, dass man extra zahlt und dann machen wir halt so kleine extra Casts und so Geschichten, ja.
Okay.
Und ich habe die. Kennst du den YouTube-Channel Hot Ones?
Nein. Aber geht es da um attraktive Frauen, würde ich jetzt vermuten?
Nein. In Hot Ones wird ein Interview geführt mit einem Celebrity-Gast. Und vor jeder Frage essen die beide ein Chicken Wing. Und diese Chicken Wings sind mariniert in Hot Sauces. Und pro Frage wird der Chicken Wing schärfer und die Hot Sauce schärfer.
Okay.
Und es gibt viele, die dann also bei der Hälfte aussteigen und schwitzen und was weiß ich was. Und die allerletzte Soße, das ist die Blair's Megadeth Sauce,
ja,
mit 500.000 Scoville-Units. Da machen sie dann immer so einen kleinen Tropfen jeder noch drauf und essen das und da drehen sie voll ab und was weiß ich. Und diese Soße haben der Roman und ich uns bestellt und haben da ordentlich uns gegeben. Und da musste ich, als ich die neulich im Kühlschrank gesehen habe, habe ich gedacht so, eigentlich müsste ich den Carsten mal testen, ob er wirklich so eine harte Sau ist oder ob er mich damals einfach verarscht hat und einfach gesagt hat, ja, machen Sie so noch mal so eine extra Prise Currypulver über meine Currywurst und ob du auch von dem Zeugs dir einverleiben könntest.
Die Sache mit der Schärfe ist ja, da muss man sich halt so langsam immer mehr dran rantasten, ja, also früher habe ich ja noch irgendwie so den ganzen Krams irgendwie so bei Pepper World und so bestellt. Also weiß nicht, ob es den Laden heutzutage noch gibt. Und dann fängst du halt irgendwie mit den niedrigen, scharfe Dingern an. Und dann, weiß ich nicht, musst du halt dann über die Monate dich dann halt so immer weiter hochkämpfen. Und wenn ich jetzt so quasi, ich meine, da habe ich ja noch in Dortmund gelebt. Das ist jetzt, glaube ich, inzwischen 6 Jahre her. Wenn ich da jetzt wieder bei Null anfangen würde.
Also dann, wir haben aber auch bei Null angefangen, du Wurst.
Ja, sag ich ja nicht. Aber dann würde ich ja wahrscheinlich genauso abgehen wie ihr. Ja, weil ich dann ja auch kein, also mein Körper hat sich, vielleicht erinnert er sich ja wieder an die Schärfe. Aber generell würde ich ja vermuten, dass er es nicht tut. Und
du warst ja, fällt mir gerade ein, du warst ja bei dem Happy Day Live Podcast in Köln, ne?
Ja, wo er diese Schokolade oder das Bonbon gegessen hat.
Und das war das Schärfste, was es überhaupt zu kaufen gibt. Das war nämlich ein Lutscher mit 9 Millionen Scoville Units.
Ja.
Der heißt Devil's Toe.
Okay.
Und was du sagst, ich wollte mich gerade sagen, ja, ob man sich so wirklich dran gewöhnen kann, glaube ich nicht. Aber dann ist mir eingefallen, hey, warte mal. Wir hatten in Hamburg, einen Gast, als wir gefragt haben, wer kann gut gegen Schaf, der ist so richtig gehend aufgesprungen. Und der hat mit dem Roman die 5 Minuten diesen Lutscher im Mund gehabt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann sind die über die 5 Minuten noch hinausgegangen. Und bei 6,5 Minuten haben wir uns dann irgendwie geeinigt, dass wir es abbrechen, weil es nicht wirklich einen Unterhaltungswert hat. Von daher stimmt es. Und den habe ich dann nicht gefragt. Und der hat gesagt, er ist richtig gehend süchtig. Und ich hatte eine kurze Phase, dass ich auch mir überall scharf reingemacht habe, also deswegen auch möglichst viel asiatisch gegessen habe, weil es schon so eine Art, nicht Sucht ist, aber dann doch irgendwie, ich finde, es gibt eine angenehme Seite der Schärfe, auch wenn es unangenehm ist, also man schwitzt und tränt, irgendwie ist das eine Sensation im Körper.
Ja, also kann ich voll und ganz verstehen, und das, da gibt es halt diese klassischen Einstiegsdrogen, ja, so normale Tabasco-Soße und hier Red Cock oder wie heißt die?
Red Cock ist, glaube ich, dein Lieblings-DVD. Ja, was genau. Anderes.
Die Riacha Sauce oder wie die. Nee, Rooster, Yellow Rooster, nee, Red Rooster. Ja, keine Ahnung, aber die typische Gummiflasche mit dem grünen Aufschraubdingen, die es auch in jedem Asien-Supermarkt gibt. Kennst du die nicht? Da ist so ein Hahn drauf oder eine Gans oder eine Ente, die so wegfliegt oder da rumsitzt. Ich weiß es schon nicht mehr. Und die ist halt auch so rot. Kennst du die nicht?
Nee.
Sriracha-Sauce oder Sriracha-Sauce? Egal.
Das ich glaube, das ist die erste bei Hot Ones. Warte mal kurz.
Ja, keine Ahnung, aber das sind halt so dann so die klassischen Einstiegsdrogen, sag ich mal, und dann fängt man halt an, sich bei Online-Händlern zu informieren, ja, und dann ist das Leben vorbei, ja. Aber das Gute, was ich mir sagen kann, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Also irgendwann fängt man an, egal was man isst, ja, denkt man nur noch darüber nach, wo ist eigentlich mein Scharfmachzeug? Und
ja, du hast recht, die Sriracha Hot Chili Sauce mit dem Gockel drauf ist die allererste Soße, die man bei Hot Ones isst.
Genau, das ist halt diese
ja, das ist, du hast sogar recht, ein grüner Deckel.
Ja, ich kenne ihn.
Also übrigens, lustigerweise, Kulturen sind unterschiedlich. Lustigerweise ist in Holland, gibt es kaum Tabasco. Ich habe noch nie jemand gesehen, der Tabasco benutzt hat.
Ja.
Aber es wird ganz viel benutzt, Sambal.
Ah, das ist indisch oder
also
so.
Also was wir in Deutschland nur Sambal Oleg nennen.
Ja.
Aber selbst, und jetzt pass auf, selbst beim Dönerladen fragen die hier, ob man Sambal dazu haben möchte.
Ja, wahrscheinlich,
statt falsches Holländisch zu benutzen und zu sagen, Matt Hate, also mit Schaf.
Ja. Das war übrigens gerade ein total lustiger Gag, weil Oleg klingt so ein bisschen wie ein polnischer Vorname, aber ich lasse es weg.
Ich muss mir unbedingt noch, während wir, ich muss mir unbedingt hier noch so einen Soundeffekt raussuchen. Fang du doch schon mal an, während ich das mache, mit dem ersten.
Mit dem ersten Film hast du bestimmt gesagt, was ich dann so ehrlich gesagt.
Genau.
Nicht mehr so ganz.
Oder, oder Serie, was du willst.
Oh, Serie? Nee. Erstmal ein Film. Fangen wir mal an mit einem. Ich habe lange überlegt, ob ich den Film gut oder schlecht finden soll. Und das Erste, was ich mich frage, ob die anderen schon gesehen haben. Hast du Personal Shopper gesehen? Ich glaube.
Nee.
Okay, also alles klar. Also der Film, was halt schon irgendwie sehr interessant ist, der hat irgendwie, ist ein sehr europäischer Film. Ich weiß nicht, wenn ich das richtig gesehen habe, von Arte irgendwie gesponsert oder so. Kein Plan. So oder so, es spielt Kirsten Stewart mit. Das ist hier die Vampir-Ehefrau oder wie auch immer aus Bis zum Morgengrauen und hat der gesamten Twilight, den gesamten Twilight-Film. Und die ist vom Hauptberuf im Prinzip so eine Assistentin, ich sage mal mit dem Fokus aufs Einkaufen für eine berühmte Schauspielerin, obwohl das kommt so richtig gar nicht raus, zumindest für eine sehr berühmte Person. Und ihre Hauptaufgabe ist da drin halt irgendwie Kleidung, T-Shirt, Accessoires und allen möglichen Scheiß in Paris und in London und überall einzukaufen und dann ihr mal so mitzubringen. Und das ist so, sage ich mal, die Grundstory dahinter. Gleichzeitig ist sie aber auch noch auf der Suche nach der Geisterwelt. Also, und ich will nicht zu viel verraten, sie hatte einen Zwillingsbruder, der gestorben ist an einem Herzfehler. Und die haben untereinander, die beiden Zwillinge haben untereinander ausgemacht, dass der zuerst stirbt, wird den anderen quasi wie so ein Gespenst heimsuchen oder in der Twilight, also weiß ich nicht, in der Unterwelt oder in Geist, hat als Geist besuchen. Ja, es ist irgendwie schwer zu beschreiben. Und das passt, oder das ist halt ein ziemlicher Kontrast zu dieser komischen Celebrity-Welt, in der sie sich ja halt zum Teil befindet. Denn sie nimmt diese Sache halt sehr ernst. Also sie ist dann quasi wie so eine Geisterjägerin immer auf der Suche nach irgendwelchen übernatürlichen Orten und versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen. Sie hatte auch ihre Geister Such-Buddies und versucht trotzdem das mit ihrem normalen Leben im Einklang zu bringen. Gleichzeitig gibt es halt auch noch eine Story mit, ja, wie soll ich das sagen, mit einem Unbekannten. Und das sind halt so drei Handlungsstränge, die so alle parallel passieren und sich auch so ein bisschen überschneiden. Und das macht den Film irgendwie ziemlich interessant. Also man ist nicht gelangweilt. Es ist auch nicht wirklich ein Horrorfilm. Es ist irgendwie sehr seltsam. Es ist irgendwie Mystery, aber auch gleichzeitig Crime. Kirsten Stewart spielt da die Hauptrolle, oder Kristen Stewart, ich weiß gar nicht, wie ihr Vorname komplett richtig ist, und sie macht das ziemlich gut, denn sie hat halt irgendwie diesen Gesichtsausdruck und auch diese Körperhaltung und gefühlt die gesamte Körpereinstellung von so einer ständig leicht genervten Assistentin, die diesen Job irgendwie braucht, um über Wasser zu kommen, und dann aber auch gleichzeitig diese Einstellung, irgendwie sich an jeden Strohhalm oder an jeden Grashalm zu hängen, um irgendwie Kontakt mit ihrem offensichtlich sehr liebgewonnenen Bruder wieder aufzubauen. Und das alles mischt sich zusammen, und da passieren noch andere Sachen später zum Film, die ich nicht verraten will. Das alles mischt sich zusammen in einen ziemlich, ziemlich ungewöhnlichen Film, der ziemlich gut zu gucken ist und an manchen Stellen nur ein bisschen mysteriös rüberkommt. Mir hat das sehr gefallen, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand. Also okay, es gibt irgendwie sehr wenig andere Rollen in dem Film. Alle anderen Rollen sind eher klein. Es gibt kaum Musik in dem Film. Manchmal zieht sich der Film ein wenig. Also Szenen dauern sehr lange an und alles Mögliche. Aber sonst sehr gut. Also sehr gut ist vielleicht übertrieben, aber auf alle Fälle ein besserer Film und im oberen Drittel oder vielleicht sogar oberen Fünftel der Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Und hat mir sehr gefallen, trotz, ich glaube, viele mögen ja Kirsten Stewart nicht, weil die wirkt halt irgendwie mal so ein bisschen genervt, aber in der Rolle ist das absolut perfekt. Und sonst gibt sie sich sehr Mühe. Ach so, ja, und wen das natürlich interessiert, habe ich mir noch extra aufgeschrieben, sie ist dort oben ohne zu sehen. Ja, also wer alleine nur deshalb sehen will, das sieht man in dem Film auch.
Oh man, Carsten,
ja.
Was soll ich da sagen?
Ja, Entschuldigung, berühmter Filmstar, was gibt das, sowas muss doch erwähnt werden.
Zumal ich letztens das selber gemacht habe, das heißt letztens, als ich, da habe ich in einem anderen Cast drüber gesprochen, The Last Take This Waltz, da sieht man nämlich, wie heißt sie?
Gib mir ein paar Tipps.
Jüdische Stand-Up-Comedierin, eigentlich meine Lieblings, warum weiß ich den Namen nicht?
Stand-Up-Comedian kenne ich eigentlich nur Amy Schumer.
Sarah Silverman.
Ach, Sarah Silverman, okay, ja.
Sieht klar. Man nackt neben der Ex-Frau von Heath Ledger oder der Frau von, der Witwe von Heath Ledger, meine ich. Nicht Heath Ledger, das war ein neuer. Das war eigentlich schon fast wieder ein.
Okay.
Heath Ledger.
großartiger Gag. Ja, diese Blondine, der Name mir auch gerade nicht einfällt, die hat auch in Dawson's Creek mitgespielt. Sie war quasi, quasi die neue Liebschaft von Dawson, als sie als Nachbarin quasi bei ihrer Großmutter nebenan eingezogen
ist. Pass auf, ich muss kurz reingrätschen.
Gerne.
Weil du Dawson's Creek sagst. Dawson's Creek war ein von mir gefeiertes Guilty Pleasure.
Ja klar, genau, von wem nicht? Das Ding war großartig.
Die OC und One Tree Hill waren auch solche Guilty Pleasures, Highschool Intrigen, was weiß ich was, Filmchen, Serien.
Ja, aber Highschool Intrige fand ich so schlimm bei Dawson's Creek, aber egal.
Nein, aber also nicht Intrige meine ich gar nicht, sondern halt so, Mann, was halt in solchen Serien passiert, dem und irgendwelche Konflikte und Sachen. Riverdale?
Riverdale? Ist das nicht so eine Musik?
Nein, es ist auf Netflix eine Serie, die einen ordentlichen Schuss Dawson's Creek hat, aber auch so einen kleinen Schuss Jesus, das gibt's doch gar nicht.
Creek. Umschreib es.
Creek. Nee, Creek. Oh Mann. Es ist so
24. Ein kleiner Schuss 24.
Nein, das
ein kleiner Schuss, die nackte Kanone.
Nein, die Serie, die früher so geil war, die alle so toll fanden, mit diesem Ort.
Miami Vice, mit diesem Ort.
wo mit dieser mysteriösen Mord an, dieser, an diesem Mädchen, wo der Vater so durchgedreht hat und wo es auch noch wieder eine Serie gibt.
Twin Peaks?
Nein. Genau! Also es hat insofern eine ganz, ganz kleine Brise davon, weil auch am Anfang ein Mord entsteht. Sie ist total überzeichnet.
Ja.
Also es gibt so eine böse Familie, die haben dann aber auch alle rote Haare und das Haus von denen ist auch schwarz und die sind meistens schwarz gekleidet. Und dann gibt's natürlich den Hauptdarsteller, der sehr oft zufällig, auch wenn er schläft, ja, er schläft mit nacktem Oberkörper.
Ja.
Hat so eine Hand, liegt so auf seinem, unter seinem Bauchnabel, damit man das gesamte Sixpack sieht. Und die andere Hand hat er sich so, da liegt er praktisch drauf mit dem Kopf und er liegt auf dem Rücken.
Boah, das
so
ist die total unnatürlichste.
Ja,
dann hast du super schnell keine Blut mehr. Oder dann tut die Hand super schnell weh.
Genau. Und nein, aber es bringt großen Spaß einfach, weil's, eben wenn man es als Guilty Pleasure angeht und wo wir schon dabei sind, ist übrigens sehr frech, was ich gerade mache, weil ich hier so zwei Guilty Pleasures reinquetsche, bevor ich überhaupt meinen ersten Film, müssen, da du gerade 24 angesprochen hast.
Wir müssen ja da sehr Michelle Williams heißt die Dame übrigens.
Designated Motherfucking Survivor.
Designated Survivor war großartig, oder was heißt war? Ich bin, weiß ich nicht, in Folge 10 oder so. Es ist großartig.
Es ist der Hammer. Also es ist natürlich, müssen wir dazu sagen, es ist übertrieben, es ist ekelhaft patriotisch, es ist ekelhaft pathetisch. Sie machen wieder dasselbe, was sie bei 24 machen, dass sie eine total spannende Prämisse haben am Anfang, die super geil aufbauen und dann irgendwie so einen Handlungsstrang ziemlich schnell abwürgen, um sich auf den nächsten zu konzentrieren.
Ja,
also ziemlich schnell ist jetzt übertrieben.
Und abgeschossen sind 6 Stunden später wieder fit.
Genau. Und das muss man dazu sagen. Aber ansonsten, ich habe versucht zu erkunden, ob das dasselbe Team ist. Also wenn es nicht dasselbe Team ist, dann würde ich mich als 24-Produzent aber sowas von aufregen und Anwälte. Es ist nämlich so 24, also wer 24 mit Jack Bauer vermisst hat, der kriegt hier echt seinen Fix, weil
ja,
bis auf die geteilten Montagen, wo die Kamera sich teilt, also der Bildschirm, und
ja,
man sieht
und rechts halt, und links und oben. Es ist nicht so sehr Realtime, ja.
Und es ist nicht so sehr Realtime, aber es ist sehr Realtime, ja, wenn ja, ich das mal sagen darf. Und aber was sie vor allem machen, ist die mehreren Ebenen, ja. Dass man zum Beispiel irgend so einen Cop on the field sieht, der irgendwas rausfindet und man denkt, oh Mann, der muss unbedingt den Präsidenten treffen, damit der Präsident weiß, dass er nicht irgendwie so ein Querschläger ist. Solche Sachen kennt man von 24, nur war da dann der Cop halt der Jack Bauer. Und wenn wir ganz ehrlich sind und 24 analysieren, was hat uns an 24 gefallen? Waren es die Action-Szenen? Ich kann dir, glaube ich, kaum eine Action-Szene sagen aus 24. Ich weiß nur, dass dann immer irgendwann ein Lagerhaus oder sowas gestürmt wurde und da war dann entweder eine Bombe drin oder nicht derjenige, den sie da drin vermutet haben.
Ja, klar.
Oder der Jack Bauer wurde gefangen genommen. Aber was es eigentlich nie gab, ist so, dass ich dachte so, wie wenn ich mich an so einen Die Hard-Film erinnere oder irgendwas, dass ich denke, oh, das war eine geile Action-Sequenz. Wie es ja übrigens auch andere Serien durchaus schaffen, so HBO-Serien und
ja,
so,
klar.
Dass man sagen kann. Aber das haben sie nicht. Aber was hat uns an mich an 24 begeistert, waren die verschiedenen Intrigen, die verschiedenen Handlungsstränge, dieses kann ich dem trauen, kann ich dem nicht trauen und die politische Ebene, die fand ich umso später diese Season war, umso mehr war ich fokussiert auf die politische Ebene und all das kriegt man da.
Ja klar und was halt auch, du hast ständig dieses Gefühl von Dringlichkeit, ja, also die haben immer irgendwie was zu tun, ja, das Telefon bimmelt ständig im Hintergrund, jeder ist ständig irgendwie innerlich angespannt und muss immer irgendwas erledigen, jeder ist auf dem Weg irgendwo hin, keiner schlendert irgendwo dahin, alle rennen, gehen zügig, immer sehr gezielt und es geht eigentlich quasi immer von der nächsten Katastrophe in die nächste Katastrophe. Und in jedem Moment denkst du, also als Zuschauer zum Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert jetzt schon in der dritten Folge oder so, packt er seine Familie in einen Helikopter nach Camp David. Und ich dachte schon so die ganze Zeit, nein, das Ding wird jetzt nicht in die Luft fliegen, oder? Das Ding, nein, die können jetzt nicht seine Familie umbringen, oder tun sie es doch? Und dann hat sich diese Szene so lang gezogen und ich saß da echt und hab gedacht, nee, die tun es wirklich. Nee, jetzt dreht er sich um, jetzt fliegt das Ding in die Luft. Ich weiß es. Und da sitzt du halt die ganze Zeit dabei und ja, ich gebe dir komplett recht, Designated Survivor, super. Es ist, wenn du noch eine andere Serie suchst, übrigens, glaube ich, auch von den 24-Machern aktuell oder zumindest übernommen, Homeland.
Homeland habe ich die letzte Season, also die letzte, die es auf Netflix gab, das ist, glaube ich, nicht die allerletzte.
Ah, okay.
Die in Deutschland spielt, glaube ich, da habe ich zwei Folgen gesehen und habe total kein Interesse mehr gehabt. Was ich aber wieder gesehen habe.
Homeland ist langsamer, da gebe ich dir recht, ja.
Nee, und ich finde auch Homeland, da hast du es gibt in Büchern den unbetraubaren oder den
unreliable Narrator.
Genau. Und man hat nicht einen unreliable Narrator, sondern hat einen unreliable Hero. Sprich, man muss die ganze Zeit Angst haben, dass die Alte völlig durchdreht.
Ja.
Und ich finde, da ist einfach diese Ebenen und alles nicht so geil verstrickt und nicht so deutlich. Was mir an Designated, man sollte vielleicht mal für die Hörer sagen, was ist Designated Survivor? Ja, Designated Survivor ist, wenn der Kongress und der Senat und das Weiße Haus alle sich an einem Ort befinden.
Ja, und jeder Politiker in ganz Washington.
Genau, was ja der Kongress, der Senat und das Weiße Haus, glaube ich, umschließt.
Ja, the universe pretty much covers everything. Ja, egal, nee, ja.
Entschuldigung, war das jetzt doof von mir oder hatte ich Unrecht? Oder?
Du hast komplett recht, du hattest technisch recht. Das ist die beste Art von Recht haben.
aber es ist gleichzeitig auch die Arschlochart, das nochmal so zu hervorzuheben. Aber da kann ich nicht drüber hinweg. Auf jeden Fall, und da wird dann einer, der Designated Survivor, also der angewiesene oder ausgesuchte Überlebende, wird an einen ganz anderen Geheimort gebracht, dass wenn zum Beispiel ein Erdbeben ist oder eine Bombe explodiert oder irgendwas, dass irgendjemand die Regierungsgeschäfte in der Hand hält. In dieser Situation ist Jack Bauer, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie er heißt, aber halt Kiefer Sutherland, und dann passiert das Unsagbare, das passiert in der ersten Folge, ich glaube in den ersten 10 Minuten,
ja, klar.
Dass eben das Kapitol in die Luft gejagt wird und eher nicht nur von einer Sekunde auf die andere Präsident ist, sondern auch natürlich ein Land im Chaos hat, einen Terrorfall auflösen muss und natürlich selber Zielscheibe von Terroristen ist, weil er eben ein Präsident ist. Und ich fand das wirklich, ich habe den ganz lange, habe ich gedacht, ich gucke das nicht nur, weil Kiefer Sutherland, ich bin noch nicht mehr, so ich kenne übrigens immer noch Leute, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo ich mich immer dran störe, die sagen, oh, ich gucke mir den neuen Jim Carrey Film an, Jim Carrey Filme finde ich immer gut, wo ich denke, sag mal, aber so weit müsste inzwischen, wenn man mit 12 das macht, dann aber irgendwann muss man doch kapieren, dass die Schauspieler nicht die Filme machen, sondern die Regisseure. Das hat mir übrigens in der 12. Klasse mein Mathe Leistungskurslehrer gesagt, dass doch Schauspieler nicht wichtig sind, sondern Regisseure. Und der hat mich da, glaube ich, erst so richtig umgeimpft. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe das so lange vor mir hergeschoben.
Aber wenn Schauspieler nicht wichtig sind, dann stell dir mal Forrest Gump vor, aber nicht mit Tom Hanks in der Hauptrolle, sondern mit Atze Schröder in der Hauptrolle.
Der Schauspieler ist natürlich wichtig, dass es ein guter Schauspieler ist.
Ja.
Aber auch gute Schauspieler machen mal total beschissene Filme. Wenn der Regisseur gut ist von Forrest Gump, und das war er, dann hätte er entweder Atze Schröder so gelenkt, dass das gut wird, oder er hätte gesagt, mit Atze Schröder arbeite ich nicht, ich möchte einen Schauspieler haben, der gescheit ist. Und der Regisseur, der ist ja, wenn er einigermaßen fresh ist, auch beim Casting mit beteiligt.
Ja, also ich verstehe schon, aber jeder...
Aber jetzt will ich noch kurz...
Ja, klar.
Film raushauen. Ich mache jetzt auch extra einen, wo ich nicht so viel zu erzählen kann, weil du gerade einen Horrorfilm hattest oder war das?
Mystery, Suspense, Drama, Crime, Mystery.
Okay, komisch. Bei mir ist mehr so Mystery, Suspense, Horror, Slasher im weitesten Sinne. Und zwar ist der Film Get Out. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Ach,
ich
glaub, natürlich, der ist aktuell, der lief doch irgendwie erst an oder so, letzte Woche oder so.
Also ja, bei euch. Und der hat, glaube ich, 8 Millionen gekostet und 80 Millionen eingespielt oder 800 Millionen sogar, ich weiß es gar nicht. Nee, 80 wahrscheinlich.
Also okay, ich hab noch keine Ahnung. Meine Vermutung, also das ist vom Trailer oder
weiß genau, nicht. Genau, sag du mal, was du vermutest.
Okay, also was ich verstanden habe, ist, ein darf man das so sagen, ein dunkelhäutiger Mensch trifft irgendwie eine hellhäutige Frau, ja, also ein Mixed Couple nennt man das ja dann, glaube ich. Und die haben, ich weiß nicht warum, aber sie fahren zu den Eltern der Freundin, also der Frau. Und die Eltern, die sind augenscheinlich irgendwie sehr offen diesem gemischten Paar gegenüber, aber dann irgendwie doch nicht, weil überall sind dunkelhäutige Menschen, oh mein Gott, wie politisch korrekt muss ich das formulieren?
Afroamerikaner kannst du auch sagen.
Ja, genau, die aber irgendwie, weiß ich nicht, gehirnlobotomiert worden sind. Und der neue Freund scheint da jetzt quasi in eine riesige Falle gelaufen zu sein und läuft Gefahr, zumindest für mich als Außenstehender, als nächster gehirnlobotomiert zu werden.
Ich weiß nicht, wo du das gehirnlobotomiert her hast.
Ja, weil die haben in dem Trailer dann so irgendwie so komisch debil in die Kamera geglotzt, glaube ich. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Na, also ich will ja nicht spoilern, ja. Und es gibt ja einen gewaltigen Spoiler und eine Mystery, die ich auch nicht erzählen werde. Also braucht keine Angst haben. Aber im Grunde hast du recht. Also die lernen sich nicht kennen, sondern der Film fängt damit an, dass die praktisch aufbrechen, ihre Eltern zu besuchen. Und er fragt natürlich, wissen die, dass ich schwarz bin? Und sie sagt so, oh nee, das habe ich nicht gesagt. Und ihre Eltern sind dann so ein bisschen ambivalent, also so ein bisschen nett, aber dann auch wieder komisch teilweise. Und es ist die ganze Zeit eine seltsame Stimmung, weil auf diesem Anwesen der Eltern, was so am Arsch der Welt ist, arbeitet eine schwarze Haushälterin und ein schwarzer Gärtner. Und dieser Gärtner verhält sich sehr seltsam. Und diese alte Frau auch. Was man daran merkt, dass wenn er mit ihr alleine ist und er sagt was, dass sie sich nicht so verhält, wie eine afroamerikanische Frau sich verhalten würde, wenn es mit einem afroamerikanischen Menschen alleine ist und er sie was fragt. Also wenn er fragt, Mann, die Leute hier oder was weiß ich was, dann würde sie ihm irgendwas sagen, so, weißt du? Also so wie wenn wir beide uns in Afrika begegnen würden, in irgendeinem Lokal am Arsch der Welt, und ich würde sagen, boah, kann man das Zeug hier essen oder nicht?
Ja.
Und du würdest dann sagen, wie meinst du das? Weißt du, so dass ich Ach, dann denken würde, hä? Er hat doch bestimmt auch schon mal Durchfall gehabt, seitdem er hier in Afrika ist. Unsere Mägen sind an den Scheiß hier nicht gewöhnt. Ja. So in die Richtung. Und Solche Situationen hat er dann auch mit diesem Gärtner. Und irgendwann ist dann so ein Barbecue-Fest. Und dann ist auch so ein anderer Schwarzer, der sein Alter hat. Und mit dem will er, dem bietet er die Faust an, so eine Bro-Fist, weißt du? Und der nimmt die dann so in die Hand und schüttelt die.
Oh, fuck.
Und das Ganze, das Schöne ist an dem Film, also ich fand ihn jetzt übrigens, um das mal vorwegzunehmen, ich fand ihn okay, ich fand ihn gut. Ich bin eigentlich jemand, der gar keine Horror, in Anführungszeichen, Filme mag. Und ich weiß nicht mal, ob ich den Film, ich würde ihn am ehesten als Thriller bezeichnen.
Okay.
Aber der Film ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Film, den man sich geiler noch ein zweites Mal angucken kann. Wenn man nämlich weiß, was die Prämisse ist, also was wirklich, was das Geheimnis ist.
Okay.
Und dann in Retrospektive die Szenen sich noch mal anzugucken, ist sehr lustig. Aber es reicht schon, darüber nachzudenken eigentlich. Und ich fand ihn eigentlich einen netten Film. Also wenn man mal was ganz anderes gucken will, kann man sich den durchaus geben.
Okay. Ja, also ich glaubte, ich weiß noch nicht genau, wann der rauskommt hier, aber ich glaube
schon
sehr nah, oder?
Nein, ich glaube, der läuft schon bei euch.
Okay.
Was hast du denn noch für einen?
Ja, eine Menge, aber fangen wir mal, also ich habe unter anderem Free Fire gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich weiß, dass der Regisseur von Kill List und Sightseers ist.
dass er ein Kammerspiel ist, in den 70er Jahren spielt und gar nicht mal so gut sein soll. Aber ich bin gespannt auf dein.
Okay.
Ein Podcast, den ich gehört habe.
Alles war. Also, das mit dem Regisseur weiß ich nicht. Für mich war der Typ, muss ich leider zugestehen, total unbekannt. Also ich kannte ihn überhaupt nicht. Aber ja, es spielt in den 70ern, was aber ehrlich gesagt man kaum merkt, außer dass halt die Leute so 70er-Jahre-Kleidung tragen, im Hintergrund so ein 70er-Jahre-Radio dudelt und man, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, genau ein Auto aussieht, das sicherlich in den 70ern produziert und verkauft worden ist. Es geht um, weil du gerade gesagt hast, Kammerspiel, auch das ist komplett richtig. Es geht eigentlich um einen Waffendeal. Also Leute wollen illegale Waffen von einer anderen Gruppe kaufen, also zwei Parteien, sage ich mal. Und dieser Waffendeal geht relativ daneben. Das heißt, also maximal daneben, viel mehr daneben kann er eigentlich nicht gehen. Und deshalb kann man spielen, weil das Ganze findet in einem Lagerhaus statt. Also das Lagerhaus ist ja noch nicht so irgendwie super leer oder mit Regalen voll mit Ware, wie man sich das vorstellt, sondern es ist so ein runtergekommenes Lagerhaus. Überall liegt Müll rum, auf dem Boden ist auch mehr so Schotter und Staub und Müllcontainer stehen da rum und wegschmeißendes Zeug und so weiter. Und der Deal zwischen diesen Parteien, der halt eigentlich problemlos stattfinden soll, geht dann halt völlig schief. Und zwar so, wie man sich das vorstellt. Jede Partei hat halt ich will jetzt nicht sagen Trottel dabei, aber einen unreliable Typen dabei, der natürlich völlig durchdreht, als er den anderen sieht, weil, ich weiß nicht, ging es um eine Freundin oder eine Frau oder um Geld, ich weiß nicht mehr. Die hatten zumindest irgendwie einen älteren Streit miteinander und die ziehen dann natürlich beide Seiten völlig runter. Und na, es gibt nicht nur zwei Seiten, aber das geht dann vielleicht schon so ein bisschen ins Spoiler-Territorium, aber ja, das Ganze wird verkauft als ein Film, der irgendwie in die Richtung Reservoir Dogs geht, der auch zum größten Teil quasi an einer Lokation spielt und dann viel über die Charaktere und über die Situation gemacht wird.
Aber der arbeitet ja mit Flashbacks auch.
Ja, genau. Reservoir Dogs. Das macht Free Fire halt gar nicht, also man sieht überhaupt nicht, wofür die Waffen gut sind, man weiß überhaupt nicht, also es gibt keine Flashbacks, es gibt keine Flash-Forwards oder irgendwas, alles spielt sich in diesem Lagerhaus zusammen. Ich glaube, man nimmt jetzt nicht zu viel vorne weg, wenn man halt merkt daran, dass der Deal halt schief gegangen ist, dass halt bis zum Ende des Films es quasi sich die Leute gegenseitig anschießen, erschießen und so weiter und so fort. Wie der Film genau ausgeht, verrate ich nicht, aber ist jetzt nicht so sonderlich super spektakulär, wie man das erwartet. Was den Film halt so ausmachen soll oder zum Teil auch ausmacht, sind halt die Charaktere, die alle irgendwie sonderlich sind, aber versucht werden, jeder versucht irgendwie die Leute halt cool dastehen zu lassen. Das ist schon in einer Art und Weise viel, dass es ein bisschen anstrengend wird. Also da gibt's, alle sind irgendwie ernst und alle sind irgendwie lässig und jeder ist irgendwie cool, dass das fast schon wieder sehr unglaubwürdig ist. Es gibt ab und zu gute Dialoge und gute Szenen, die mich zumindest zum Lachen gebracht haben. Es ist irgendwie jetzt schwer zu erklären, aber ich versuche das mal so einigermaßen wiederzugeben, auch wenn sowas immer schief geht. Da wird halt eine Person angeschossen oder sagen wir mal erschossen und dann sagt so jemand aus dem Hintergrund, der zur anderen Partei gehört, ja, Jungs, hört mal zu, ich fände es jetzt sehr gut, wenn wir alle Anteil nehmen, denn der sowieso hat jetzt hier gerade seinen besten Freund verloren. Und weil der gerade in diesem Lagerhaus erschossen worden ist. Und wird dann doch noch wieder auf ihn geschossen und dann hat der eine Typ, der hat so ein bisschen trauert, ey, hört auf, ich trauere hier. Also das kommt nicht so gut rüber, aber man muss das halt hier in dem Umfeld des Films sehen. Und es wird halt viel versucht, über eine gewisse Lässigkeit da zu verkaufen. Ja, der Film hat aber meiner Meinung nach ein paar Nachteile. Also ein Nachteil, der mir nicht so gefallen hat, ist halt die Überzeichnung von den Charakteren. Jeder in dem Raum ist da gefühlt der coolste, mit bis auf wenige Ausnahmen. Das zweite, was mir nicht gefallen hat, dieser Deal, der geht relativ schnell im Film schief. Und das erste Shootout, was halt quasi in diesem Lagerhaus gibt, führt dazu, dass wirklich gefühlt jeder angeschossen, verletzt oder in irgendeiner Art und Weise tot am Boden liegt oder sich irgendwo verkriecht oder sonst was. Und ab dann wird der Film irgendwie sehr zäh, weil keiner hat mehr so richtig die Möglichkeit, sich zu bewegen. Jeder hat sich irgendwie in irgendeiner Ecke verschanzt und sie können sich dann manchmal halt doch bewegen, nur um des Bewegens willen. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber dann hat halt jemand irgendwie eine Schusswunde am Bauch und liegt da verkrümmt da und kann sich nicht mehr bewegen und dann, wenn er es muss, geht es dann doch noch wieder. Naja, eine andere Sache ist auch, irgendwie ist es überhaupt gar nicht klar, was die Leute so genau wollen, abgesehen von dem offensichtlichen des Waffenkaufens. Es gibt irgendwie kein Überfall auf eine Bank oder irgendwas. Alles, worum es geht, ist eigentlich nur die Bezahlung der Waffen. Also es gibt halt einen gewissen Geldbetrag, der da gebracht worden ist, und der da ist, um zum Beispiel die Waffen zu bezahlen. Und ja, das ist das, worum sich die Leute dann quasi prügeln oder schießen. Es so eine richtig tiefer hinterliegende zweite Story-Ebene oder so habe ich da nicht entdeckt. Aber vielleicht war ich da auch ein bisschen zu verpeilt für. Insgesamt ein akzeptabler Film, der sicherlich im guten Bereich hängt, besonders wenn man darauf jetzt irgendwie voll Bock hat. Aber leider fehlt ihm irgendwie so der gewisse letzte Schub, um ihn wirklich für mich zumindest sehr gut zu machen. Also es ist halt kein Tarantino-Film. Es sind halt nicht die guten, abgefahrenen guten Tarantino-Charaktere da drin. Und ja, ansonsten aber, also es ist kein schlechter Film, aber halt auch nicht fantastisch gut.
Ja, macht also, mir nicht unbedingt Lust, den mir doch noch anzugucken. Ja,
auch gar keine Musik. Also bis auf ein Radio, das ab und zu mal spielt. Ja, ist ein bisschen schwierig, den zuzugucken. Also ein bisschen zäh an manchen Stellen.
Okay. Mein nächster Film ist ein Film, der eigentlich nichts neu macht. Und man könnte sogar sagen, er ist von der Stange. Aber er hat mir sehr gut gefallen. Also er hat mich sehr gut unterhalten. Und zwar spreche ich von Live. Mit Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal und Hiroyuki Sanada. Also den kennt man vor allem, was weiß ich, aus Last Samurai und The Ringu und was weiß ich. Und dann natürlich noch Rebecca Ferguson und Olga Dihovichnaya.
Ah, Olga Dihovichnaya, klar.
Sehr bekannt. Kennst du die?
Nein.
Die sieht aber, die ist gar nicht so. Na gut. Auf jeden Fall, sie, der Film spielt auf einer Raumstation und nach 5 Minuten eigentlich steht das große Manöver an, worauf sie sehr lange trainiert haben, nämlich dass mit einem Arm das Auffangen eines, hör mal auf zu klicken, du Kleiner.
Oh, Entschuldigung, ich hab nie, auf keinen Fall den nächsten Film vorbereitet.
Das gibt da diesen Mute-Button, direkt okay. Unter dem Blue-Logo. Nein, aber ich hoffe, dass du mir zuhörst auch, das ist nämlich ja, echt natürlich. Wichtig, weil ich glaube, dass der Film dir gut gefällt. Und zwar sollen sie mit einem Greifarm ein nicht Satelliten, sondern, ja doch, ich weiß ja auch nicht, wie man es sonst nennen soll, ein Ding einfangen, was am Mars eine Bodenprobe genommen hat. Ich glaube, es war Mars, ja.
Okay.
Und da auch irgendwelche Lebenszellen oder was weiß ich was, lebende Zellen eingefangen hat. Und das alleine ist schon sehr spannend. Und erster Spoiler, aber es ist echt nach 5 Minuten soweit. Das gelingt ihnen. Und sie haben da natürlich so eine abgesicherte Labor. Also sie verhalten sich nur sehr selten so wie die Leute in Prometheus, dass sie sich sehr doof verhalten. Aber auch das tun sie. Aber auf jeden Fall haben sie so einen extra Laborraum. Alle gucken von draußen zu. Und dann wird praktisch diese Zelle mit Wasser, glaube ich, und Temperatur zum Leben erweckt und so unglaublich, wir haben, und sie füttern es dann mit Zucker, wir haben eine Zelle, außerirdisches Leben, es gibt's, wow.
Okay.
Und diese Zelle, die wächst in rasanter Geschwindigkeit und wir erfahren am Anfang noch von dem Wissenschaftler, von dem man danach den ganzen Film über nichts mehr hört, twink, twink, dass diese Zelle im Gegensatz zu den Zellen, die wir im menschlichen Körper haben, praktisch wie eine Hirnzelle und eine Muskelzelle in einem ist. Und, okay. Und eine optische Zelle. Also sie hat praktisch alles in einem. Und dieses Ding wächst halt und sieht dann irgendwann im Anfangsstadium aus wie ein schleimiger, was weiß ich, Seestern, würde ich mal sagen, der sich so bewegen kann.
Ist und das so kann. David Cronenberg-mäßig diese Fleischlebewesen-Zeug?
David Cronenberg Fleischlebewesen
zu? Ja, also was meinst du? In ganz vielen David Cronenberg Filmen gibt es doch immer wieder diese Lebewesen, die halt so aussehen wie Fleischklumpen, aber dann tatsächlich Fernbedienungen sind oder so.
Nicht, dass ich wüsste. Naja. Ja, okay. Also es sieht einfach wie ein, ja, du musst sowieso, ich will, dass du den Film anguckst.
Ja,
eigentlich würde ich dir schwer empfehlen,
ihn zu gucken. Ja klar, Kino, natürlich gucke ich den Weltraum.
Weil man kann sich's ja schon fast vorstellen, dieses Alien ist böse und es passiert auch was Dummes, nämlich dass das diesen einen Typen angreift und einer dann die von außen gesicherte Tür zu diesem Laborraum aufmacht und oder das Alien auf jeden Fall entkommt, ja. Und ab diesem Moment bis zum absoluten Ende des Films gibt es nicht eine Minute, wo nicht irgendwas passiert. Ich fand wirklich, natürlich ist es sehr alienesk, Raumstation, so ein bisschen kältere Farben. Natürlich auch dieses schnell durch diese Raumstation in der Schwerelosigkeit zu manövrieren, haben wir jetzt bei Arrival und so viel gesehen. Oder wie hieß der nochmal? Hieß der Arrival mit Sandra Bullock? Wie hieß denn der?
Ja, Gravity hieß der.
Gravity meine ich, genau. Hat mir übrigens besser gefallen, Entschuldigung, dass ich das sag, als Arrival. Ach, möchte ich okay. mal kurz an. Und weil er einfach spannender ist. Also ja, ist natürlich viel, viel low brain entertainender, aber ich fand ihn echt bis zum Ende spannend. Und da kann man sich über das Ende, gibt's Leute, die sich drüber aufregen und er nimmt jetzt keine Wendungen, die man als Cineast nicht voraussagen könnte oder dass man denkt, wow, da haben die ja mal was ganz Neues probiert. Nein, aber das, was er macht, hat mir super gefallen. Die irgendwie musste ich an Species denken. Nee, wie hieß denn der? Doch, Species. Was war denn der Film, wo die so ein komisches Monster selbst entwickelt haben und er dann mit ihr erwischt wird. Ja, mit dieser, genau. Weißt du noch, ja, diese Szene? So, ja. Ich kann alles erklären.
Ja, Species war es nicht. Species war ein
Horror-Film. Splice oder so.
Splice, ja, Splicer oder Splice oder Splice. Ja, genau.
Auf jeden Fall. Irgendwie musste ich daran denken. Der hat mir nämlich auch so gut gefallen. Ich weiß auch, dass der dem Memo, glaube ich, gar nicht gefallen hatte. Aber mir hat live, wie gesagt, easygoing, nichts Neues, aber sauspannend. Und ich habe einen Freund getroffen, zwei Wochen später, als ich im Kino war, der gerade mit seinem Sohn da reinging. So, oh ja, ich muss mit meinem Sohn
mit meinem achtjährigen Jungen.
Nee, der ist 12 oder was weiß ich. Muss ich in live gehen? Und da habe ich gesagt, hey, ich fand ihn eigentlich ganz spannend. Schreib mir danach mal, wie du ihn fandest. Und er hat auch geschrieben, dass er wirklich die gesamten anderthalb Stunden in seinem Kinositz voller Spannung saß und ihn unglaublich spannend fand. Also von daher, guck dir den unbedingt noch an, wenn du ihn noch im Kino erwischt. Bei uns ist er nämlich, glaube ich, inzwischen schon wieder draußen. Mir hat er auch besser gefallen, vielleicht möchtest du über den Film reden, als Ghost in the Shell.
Ja, ich kann sehr gerne über Ghost in the Shell reden. Ich kann es natürlich jetzt nicht vergleichen, weil
muss doch nicht. Ist auch doof Vergleich, aber weil es beides in so eine Science-Fiction-Richtung geht, habe ich jetzt mal gesagt, mir hat er. Und weil sie beide gleichzeitig laufen.
Genau. Ghost in the Shell hat mir persönlich sehr gut gefallen, aber das ist das, ich glaube, es ist schwer für mich, bei diesem Film objektiv zu bleiben, denn man muss halt ein bisschen die Uhr zurückdrehen, denn in den 90er Jahren, als es noch sowas wie VHS-Kassetten und Videotheken, wo man sich sowas ausleihen konnte und man sich Filme ausgeliehen hat, gab es irgendwann in den größeren Videotheken in Recklinghausen, in denen ich groß geworden bin,
In den Videotheken groß geworden?
Ja, in den Videotheken in Recklinghausen, genau da. Dort gab es dann plötzlich auch so eine Anime-Ecke, also etwas, was man sonst wirklich nur
aus... Halt mal, das heißt es nicht anders?
Nein, glaube ich, ja. Ich bin mir nicht sicher. Au, Backe. Ja, und dort gab es dann halt ein paar, ich würde so sagen 20 Filme, die halt dann quasi für ganz Mutige zum Ausleihen da waren. Und als Jugendlicher, der auch schon mal irgendwie im Comicbuchladen war, wusste natürlich, wie der Hase läuft. Und ich habe mir da so ziemlich alles ausgeliehen, was es auszuleihen gab. Und da gab es, was weiß ich, woran erinnere ich mich noch? Klar, Akira war einer der ersten Filme. Tokyo Cyber Police, glaube ich. Fist of the North Star und so weiter und so fort. Aber ich meine, die Filme kennt sicherlich jeder. Vielleicht verwechsel ich doch gerade ein bisschen die Jahre. Aber einer der Filme war halt auch Ghost in the Shell. Und Ghost in the Shell wurde jetzt neu verfilmt, nachdem er irgendwie schon 20 Mal angekündigt worden ist, wurde er tatsächlich von irgendwie einem berühmten Regisseur verfilmt. Aber ich traue mich hier nicht zu klicken, deshalb weiß ich nicht, wer es war. So oder so.
Kannst kurz machen.
Scarlett Johansson spielt dort die Hauptrolle des Sergeants oder der Polizistin. Ist ja nicht wirklich Polizei, ist ja mehr so eine Geheimpolizei. Und okay. Worum geht es erstmal in Ghost in the Shell? Wer es wirklich noch nicht kennt, ja, Ghost in the Shell, der Film basiert halt auf ein Anime, was wiederum.
Also großer Regisseur, Entschuldigung, er hat so große Filme gemacht wie Snow White and the Huntsman.
Oh, okay.
Und sonst nur Kurzfilme.
Ach, krass. Okay, dann habe ich das vielleicht in falsche Erinnerung gehabt. Ach, nee, ich glaube, ich habe das nämlich jetzt mit James Cameron verwechselt, der auch ein Anime verfilmt.
Aber Akira wird verfilmt.
Ja, aber das ist noch nicht mal das, sondern irgendwie Gande? Nee, muss ich gleich nachgucken. Aber ist egal, jetzt zurück zu Ghost in the Shell. Kurzum, in Ghost in the Shell geht es darum, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie Robocop. Nee, eigentlich gar nicht wie Robocop, aber dann doch sehr. Es gibt eine Firma, die kann halt so Roboter herstellen und sie haben halt das Problem, diese Roboter richtig gut hinzubekommen und wollen dann auch so ein für Polizeieinsätze und so Roboter herstellen und dafür brauchen sie dann halt eine menschliche Seele im Prinzip, also ein menschliches Gehirn, eine menschliche Seele. Dort gibt es, das kommt ihnen halt ganz gelegen, weil es eine Frau gibt, die halt irgendwie bei einem Polizeieinsatz oder bei einem Spezialeinsatz von so einer Geheimeinheit so stark verletzt wird, dass quasi nichts anderes übrig bleibt, außer sie in so einen Roboter zu stecken und dann kann sie halt gehen. Wie sich dann weiter herausstellt, war sie, die quasi als Einzigart und Unikat und wo das erste Mal Mensch und Maschine sich miteinander perfektionieren, gibt es dort auch schon eher ältere Versuche dieser Firma, die das gemacht hat. Und unter anderem gibt es einen Bösewicht, der Puppet Master heißt, also der Puppenspieler, und bei dem etwas Ähnliches vorgefallen ist. Und ich will jetzt auch nicht spoilern, weil, aber ich glaube, inzwischen kennt jeder schon diese Geschichte. Und das Ganze wurde halt neu verfilmt. Und was in Ghost in the Shell wirklich alles großartig ist, sie haben sich, ich meine, der Film, ich habe ihn jetzt vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen, also den
Kopf. Du redest immer noch von dem Anime.
Nee, also das, also die Szenen
sind. Was an dem jetzigen großartig ist?
Was bei dem jetzigen großartig ist, ist, dass die Szenen an manchen Stellen echt 1:1 aussehen, wie aus dem Anime, halt nur mit Realschauspielern und Computergrafik gemacht. Weiterhin, dass die Schauspieler alle sehr gut gecastet sind. Wer hätte das gedacht, dass halt hier Scarlett Johansson doch eher so eine, in dem Anime ist es halt eine Asiatin, aber dann doch so gut eine Nicht-Asiatin spielen kann, mit einem ähnlich, ich weiß nicht, gefühlt.
Es ist unglaublich, dass die Scarlett Johansson als Nicht-Asiatin so gut eine Asiatin spielen kann.
Ich bin sehr überrascht, ja. Hier, sie hat halt so einen Partner, der bekommt dann später auch so Cyberaugen, sehr berühmtes Gesicht, sage ich mal. Auch der wurde sehr 1:1 getroffen, die ganze Skyline, diese ganze Futurismus, also weiß ich nicht,
also das übrigens, wenn ich ganz kurz einklinge, das war das, warum ich den Film überhaupt weiterempfehle, war der Look. Der hat mir so gut gefallen, der hat mir echt, egal ob die vielleicht ein bisschen das so übertrieben haben mit diesen Hologramm-Werbungen, ich fand die Straßen, die Autos, die Farben, die Restaurants, der Look war der Burner. Das alleine, finde ich, ist schon das Schauen des Films wert. Ansonsten fand ich die Handlung und das Schauspiel jetzt auch nicht so.
Gut, also besonders wenn man, also ich kann das halt schwer beurteilen, weil ich die Handlung halt schon vorher kannte und da gab es wirklich keine Überraschung drin. Das zweite ist noch, der Soundtrack war sehr gut, denn der wurde, glaube ich, gemacht von Clint Mansell, der eigentlich so schon ein paar andere sehr gute Filme vertont hat, wie zum Beispiel Sunshine, wenn ich mich nicht völlig vertue. Und wenn man halt nach Clint Mansell so bei YouTube so und sag mal seine Werke reinhört, der schafft es schon irgendwie noch mehr, weiß ich nicht. Also der ist halt quasi sehr gut, wie Hans Zimmer vielleicht sehr gut ist, aber halt eher nicht in der Bombast-Orchester, weiß ich nicht, Piraten der Karibik-Welt, sondern eher in der atmosphärischen, elektronisch, der Audio-Tüftler sitzt monatelang im Keller und jede Note passt perfekt aufeinander ab, Synthesis, anderen Welt, aber auch mit Orchestereffekten und so. Na egal, zumindest das alles rundet den Film spitze ab und mir hat das sehr gut gefallen. Ich würde ihn jederzeit wieder gucken. Ich sehe es aber, und das muss ich halt offen gestehen, durch halt so eine rosa-rote früher war alles besser Brille und war da eigentlich happy, halt sowas quasi auf der großen Leinwand nochmal zu sehen. Ja, der Film ist sehr originalgetreu, also wenige Abweichungen, an die ich mich noch erinnere, auch wenn das jetzt schon wieder...
Aber da könnte man dann natürlich die Frage stellen, warum überhaupt dann den Film drehen, wenn man die Szenen 1:1 kopiert?
Ja, so ganz 1:1 war es nicht, aber klar, weil...
Ja, und dann auch noch die Asiaten durch Westmenschen austauschen. Nee, ich finde, das ist schon ein Punkt, den man ansprechen muss. Ich würde mich als Asiate aufregen, dass dann ein Film gemacht wird und Asiaten dann die wichtigen Rollen, ich meine, das war doch bei diesem Avatar, also Firebender oder so, dieselbe Geschichte, dass dann auf einmal die ganzen Rollen, die vorher Asiaten waren, auf einmal irgendwelche Weißen gespielt haben. Und ich finde, gäb's keine asiatische Schauspielerin, die Scarlett Johansons Rolle besser hätte übernehmen können?
Ich würde sagen, in Asien selber bestimmt. Da gäbe es bestimmt, aber da gäbe es das bestimmt.
Ja, in Schweden natürlich schwieriger zu finden.
Korrekt. Obwohl ich jetzt eher an die USA gedacht hätte, wo es ja auch asiatische Schauspielerinnen gibt, habe ich mir sagen lassen. Aber man muss natürlich auch immer dran denken, dass es halt eine Art Star-Potenzial gibt. Und man würde ja vermuten, dass Scarlett Johansson in Japan genauso beliebt ist wie in den USA.
Ja, aber guck mal, so ein Apokalypto oder sowas, der hat ja auch nicht gedacht, so, ey, klar, wir spielen jetzt mit Mayas, aber lass uns doch den Tom Cruise den Hauptdarsteller spielen. Zum Glück, finde ich. Ich finde, gerade bei solchen Filmen kann man auch ruhig mal drauf vertrauen, dass die Leute Avatar. Welche Sau kannte bitte diesen Typen, der in Avatar, also in dem Cameron Avatar, die Hauptrolle gespielt hat davor? Niemand.
Ja, das ist wahr, aber das war doch auch ein Weißer, oder?
Ja, ich verstehe schon, dass
Schauspieler.
Also genau. Wenn du sagst, bekannte Schauspieler braucht man als Zugpferd, ich verstehe den Punkt, ja. Und als Produzent ist es bestimmt nicht einfach zu sagen, okay, wir nehmen jetzt irgendein No-Name, aber es gibt ja auch bekanntere Lucy Liu oder wie die heißt. Die ist doch recht bekannt.
Ja, aber die ist doch irgendwie, ich will hier nichts unterstellen, aber ich würde sie auf 55 tippen oder so.
Okay. Dann gibt's aber auch vielleicht hat die eine Tochter. Naja, aber es gibt genügend Jünger, ich kenne die nicht alle beim Namen, aber es gibt genügend, sollte genügend geben.
Ja, streite ich nicht ab, aber sie haben sich halt so entschieden. Ich fand es jetzt nicht zwingend notwendig, aber mich hat es jetzt auch nicht gestört.
Es war natürlich auch nicht schlimm, mal Scarlett Johansson in so praktisch nackt im Full-Body-Armor-Suit zu sehen.
Ja, da muss ich ja sagen, da bin ich ja inzwischen super gelangweilt, weil ich habe ja diesen komischen schottischen Film gesehen, wo sie eine außerirdische, weiß ich nicht...
Scheiße, den habe ich noch auf Blu-ray rumliegen und habe ihn immer noch nicht gesehen.
Ja, dann tu ihn doch mal in deinen Blu-ray-Player und erfreue dich an den Szenen. Ja, das ist der neue Soundeffekt, den du runtergeladen hast.
Ich habe die ganze Zeit auf einen Witz von dir gewartet. Und das war so das, was einem Witz am nächsten kam, deine Howard Carpenter-Stimme im
Ich dachte, das wäre Peter Maffay gewesen. Okay, auch Howard Carpenter.
Oh, Peter Maffay. übrigens, die Szene, ja, die, weswegen ich beinahe nochmal in Ghost in the Shell, ich habe mir überlegt, gehe ich in Ghost in the Shell, nur um mir diese ersten 10 Minuten nochmal anzugucken, weil wenn eins wirklich einflößend war und wirklich super funktioniert hat, mich völlig weggeblasen hat, war diese Geisha-Roboter-Geschichte am Anfang. Auch wie sie schon so den Gang entlang läuft.
Ja.
Ihr totes Gesicht. Diese gesamte Szene hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Also vom Look her, ja. Ich habe mir letztens, habe ich gesehen, bei Netflix gibt's Akira, den Anime, und hatte überlegt, ob ich den gucken soll, hab dann nur so 10 Minuten geguckt, muss ihn vielleicht mir doch nochmal angucken, aber der ist halt optisch nicht so geil gealtert, ja. Und
der ist auch von der Story her zäh, also der ist schwer zugänglich, sag ich mal.
Ja,
also
genau, so habe ich ihn auch in Erinnerung. Ich habe mich vor Ewigkeiten vielleicht mit, weiß nicht, 16 oder so gesehen und habe dann immer gedacht, ah, ich muss mir nochmal angucken, ich habe den scheinbar nicht so richtig, ich bin ja nicht so richtig abgetaucht. Ich hab,
ja, da muss man Ahnung, auch mit Kaisers Erläuterungen rein und vorher irgendwie Zweitliteratur lesen, um genau zu wissen, was da eigentlich alles abgeht. Das ist halt das.
Aber ich bin gespannt auf den Spielfilm, den werde ich mir angucken. Wenn die das da so ähnlich gut hinkriegen, dann ist das natürlich interessant.
Also ich habe mehr Bock auf diese Cameron-Verfilmung, die es da halt noch gibt.
Und von was ist die dann? Auch von einem Anime?
Von einem Anime und ich habe vergessen was und ich werde gleich heimlich
googeln. Nee, ich google jetzt ganz offen. Ich mache es mit Ansage zumindest.
Okay. Vielleicht google ich schneller. Es ist Battle Angel Alita. Ich will immer
Attila Alita sagen. Battle Angel, wenn überhaupt.
Ja, nee, aber ich glaube, der
geil, wenn ich sehe, bei ihm, was da drin steht, 2018 kommt der Battle Angel und dann kommt Avatar 2020 erst? Ich dachte, der kommt nächstes Jahr.
Ja, muss man absehen. Avatar 5 soll 2025 kommen.
aber ab dann, komisch, dann kommt Avatar 3 2021, also gleich ein Jahr drauf, aber Avatar 4 wieder, da muss man wieder 3 Jahre warten, bis 2024 und dann 2025. Mensch, ob wir das noch, also ob du das noch miterlebst?
Ja, ich gebe mir größte Mühe.
Aber ich bin gespannt. Ich guck mal kurz, sieht man, gibt's da schon Production Shots von? Also von dem Film? Nee, ne? Nee.
Von Metal Angel? Nein, ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht.
Aber ich bin auf jeden Fall, habe ich Bock drauf, auf so Realverfilmung. Ich habe mir übrigens, das soll jetzt nicht als nächsten Film gelten, aber ich habe mir Beauty of the Beast angeguckt. Einfach, weil ich es kann.
Achso, was mich nichts gekostet hat. Rein, Philippen, was hast du geguckt? Beauty of the Beast?
Beauty and the Beast. Habe ich Beauty of the Beast gesagt?
Ja, du hast Beauty of
the Beast gesagt. Das war eine Ausstellungsreihe.
Die Schönheit,
das war eine Ausstellungsreihe, nein, genau, des Beasts, das war eine Ausstellungsreihe, die ich mal gemacht habe. Die hieß Beauty of the Beast, deswegen geht mir das so leicht über die Zunge. Aber ich habe mir den angeguckt und ich muss sagen, im Gegensatz zu dem Dschungelbuch fand ich den völlig unnötig. Also klar, die Hermine oder wie die heißt von, also wir,
die, ja, ich weiß, die, Emma Dingsbums.
Emma Watson. Ist natürlich wunderschön alles, aber das Beast funktioniert halt gar nicht. Man sieht halt voll, dass es CGI ist. Und es hat auch den Charme nicht, den das Beast hatte im Disney-Film.
Waren denn die Songs da noch drin?
Ja, ja.
Ah, okay. Und gleich oder irgendwie
auch? Ja, gleich. Ich meine, ich hab ja die Musik voll genossen im ersten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich hatte sogar die CD damals und gerade die klassischen Dinger, wo nicht gesungen wurde, fand ich echt pompös gemacht und die sind auch immer noch gut. Aber, und es ist auch gut, also es gibt nicht, wo man sagen kann, oh, aber die Szene war viel besser in dem Dings. Bei mir ist das Problem, dass ich mich frag, warum? Der Film bringt nichts Neues. Der Dschungelbuch zum Beispiel, der ist ja wirklich beängstigend, die Action-Szenen, dieser Tiger, dieser Shere Khan oder wie der heißt, ja, der wirkt wirklich echt und dass man Schiss davor hat. Das Beast sieht einfach so aus, wie finde ich vor 10 Jahren, also wo man eindeutig sieht, okay, das ist CGI. Und
ja, also ich glaube, ein Grund ist, wenn man die Filme halt wieder ins Kino bringen will, dann halt für eine neue Zielgruppe. Ich meine, wann kam das Original raus? 97 oder? Für mich war alles 1997. Das war mein erstes.
Nein, es war nicht 97, weil ich hab's auf dem Internat, habe ich die CD gehört.
Okay.
Und das Internat habe ich.
Und jetzt kann man halt nicht einfach
93 verlassen. Ich schätze, dass Schön und das Biest von 92 ist.
Ja, okay, also
jetzt gucken wir mal nach.
Wenn man den heutzutage einfach so wieder in die Kinos bringen würde, dann würde er, glaube ich, nicht so reißen. Da muss man halt irgendwie
91.
Na, sehr gut. Da muss man halt auch irgendwie halt das neu auflegen. Und ich glaube, sie haben es ja schon mal versucht, indem sie einfach so einen älteren Film 3D-ifiziert haben. Und das war, glaube ich, Lion King, oder? Also der König der Löwen, oder?
Vor zwei Jahren
oder so einfach in 3D nochmal rausgebracht.
Kann sein.
So nach 3D. Aber ich kann mich da auch
irren. Aber ich finde diese, die haben ja ganz viele jetzt gemacht, solche Filme, solche Realverfilmungen von ehemaligen Erfolgen. Sie haben auch diesen, das Schmunzelmonster oder wie das im Deutschen hieß, diesen Dragon.
Das Schmunzelmonster, ja, genau.
Genau, den haben sie ja auch gemacht. Den haben sich meine Kinder angeguckt, da habe ich nicht mal mitgeguckt. Und Dschungelbuch, aber auch diesen Malice oder wie der hieß und Snow White and the Huntsman und diese ganzen Dinger.
Ja.
Und ich fand eigentlich hat bis jetzt, finde ich, nur wirklich eine, dass man sagen könnte, wow, der Film, den kann man sich gut angucken, der ist einfach toll gemacht und hat einen anderen Aspekt, finde ich, ist Dschungelbuch. Und Snow White and the Huntsman ist auch, ich habe da auch den Nachfolger, wie hieß denn der?
Ja, ich glaube, Snow White and the Huntsman war kein Disney-Film, aber ich
glaube. Ah, nee, dann, ich meine halt diese Disney-Verfilmung. Es gab ja aber auch irgendeinen Snow White-Film oder.
Nee, was ich wohl weiß, ist dieser Maleficent.
Maleficent, genau, den meinte ich. Mit. Der war übrigens auch super aufwendig gemacht und eigentlich völlig okay gemacht. Ja, vor allem untypisch für Disney zu versuchen, warum ist jemand böse und nicht einfach zu sagen, der ist böse. Also, dass sie diese Geschichte der bösen Hexe oder was auch immer das, oder Prinzessin oder Königin, schön hergeleitet haben. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Ich wollte ja gar nicht darüber sprechen. Ich wollte ja in meinen nächsten Film machen.
Ja, dann schieß los.
Ich würde sagen, wir beenden es einfach mit einer gemeinsamen Besprechung.
Oh, nee. Ich muss
mal. Wir können noch nächste Woche. Aber guck mal, die Leute beschweren sich immer.
Ja.
Dass wir, übrigens meine Kinder beschweren sich auch gerade über irgendwas, aber es wird jetzt vielleicht im Hintergrund gerade
ein bisschen was. Zu langsam vermuten.
Okay, vielleicht, dass wir jeder noch einfügen. Okay, dann mache ich jetzt, bevor wir Guardians of the Galaxy zusammen machen.
Okay, also Guardians of the Galaxy machen wir gleich zusammen. Okay, alles klar.
Okay, dann mache ich Django.
Okay. Dann weiß ich überhaupt nicht, was es ist.
Du weißt nicht, was Django ist.
Ja, ich kenne Django Unchained hier und die
ehemaligen
Western.
Nein, es ist Django von Django Reinhardt. Django Reinhardt ist der Begriff?
Nee, sagt mir gar nichts. Wer ist das?
Ich habe eine CD von Django Reinhardt. Dann weißt du ein Ding mehr. Es ist ein Musiker. Und zwar ein Gitarrenspieler aus Scheiße. Guck, jetzt bin aus ich zum ersten. Nein, aus Scheiße, genau. Aus Scheiße.
Ein Spieler aus Scheiße.
Mit einem Traveler-Hintergrund, sage ich jetzt mal. Ich will das Z-Wort nicht benutzen.
Aus Zimbabwe.
Achtung, den müssen wir schon.
Okay.
Nein, pass auf. Ich habe mal hier vor ein paar Jahren eine Dokumentation gesehen über eine Zigeunerfamilie, sage ich jetzt mal.
So, jetzt weiß ich, was du da Z-Wort meintest. Da muss ich jetzt echt drüber nachdenken.
Und der konnte unglaublich gut Gitarre spielen. Sowas hast du noch nie gesehen. Und schon als kleines Kind. Und der ist dann aber irgendwann Drogen und Kriminalität und so, aber er konnte immer noch Gitarre spielen wie ein junger Gott. Und er wurde eben immer verglichen mit Django Reinhardt. Und da habe ich mir die Django Reinhardt-CD gekauft, die unglaublich krass ist. Also der spielt einfach so geil Gitarre, so swingig, bluesig, teilweise bisschen Kletzmer-mäßig. Man kann es schwer beschreiben, man muss es sich einfach mal anhören. Das ist wahnsinnig geil. Es ist aus den 30er Jahren und 40er Jahren.
Was ist Kletzmer?
Kletzmer? Weißt du nicht, was Kletzmer-Musik ist?
Nein, ich weiß nicht, was Kletzmer-Musik
ist. Kletzmer ist eine jüdische Musikrichtung.
Ach so, oh, Entschuldigung.
Jora Feitmann zum Beispiel.
Ach, natürlich, wie ist, kann ist ich ganz vergessen? Ein
berühmter Kletzmer-Klarinettist. Du hast doch Jenseits der Stille gesehen, oder nicht?
Nein.
Oh Mann. Stimmt überhaupt nicht, dass einer der wenigen guten deutschen Filme ist, aber auf jeden Fall ein sehr guter deutscher Film. Und da sieht man auch Jora Feitmann, der wird nämlich auch die lachende Klarinette genannt, weil er so. Das ist so ein bisschen Kletzmer-Musik, geht ein bisschen in die Arabesk und baltische Musik, falls dir das was sagt.
Nein,
du bist einfach ein Kulturbanause. Wenn nicht Iron Maiden draufsteht, dann kannst du damit nichts anfangen,
genau,
oder?
Genau, da kenne ich alles. Ich hätte jetzt getippt, das wäre jetzt Arabien und der Balkan.
Genau. Was anderes, kennst du wirklich alle Iron Maiden Lieder?
Nein.
Kennst du, ist das Lied The Loneliness of the Long Distance Runner?
Nein, ist das von Iron Maiden?
Ja, das ist von Iron Maiden. Okay. Aber gut, Django Reinhardt war ein Riesentalent und weltberühmt, hat in Paris gelebt während der Besatzung der Deutschen. Und im Grunde ist es ein Biopic aus französischer Hand und erzählt die Geschichte von Django Reinhardt, der, wie so oft es ja war, einerseits immer mit einem Bein im Konzentrationslager stand, aber andererseits, weil er eben so ein toller Entertainer war, von den Nazis hofiert wurde, beziehungsweise sie wollten mit ihm eine Deutschlandtour machen, was er nicht gemacht hat. Das haben ja ganz viele Künstler, haben das sehr wohl gemacht, auch jüdische Künstler. Ich glaube, einer der Comedian Harmonists war doch auch Jude, oder nicht?
Ich habe keine Ahnung.
Auch den Film hast du nicht gesehen?
Auch Comedian Harmonists habe ich nicht gesehen, korrekt.
Ist nicht schlimm. Auf jeden Fall erzählt die Geschichte von ihm und er flüchtet dann an die Schweizer Grenze, um in die unabhängige Schweiz zu flüchten mit seiner Familie und wird da dann aber auch wieder gefunden und dann ist es sehr lustig, weil dann soll er an so einem Abend mit seinen Homies, sag ich mal, auf so einem Nazi-Ball spielen. Und dann wird ihm vorher aber gesagt, es darf kein Swing, keine Negermusik, kein Blues, nicht, es darf nicht tanzbar sein und was, also voll die lange Waschliste. Und er hat natürlich drauf geschissen. Und die Leute sind immer lockerer geworden, haben wild getanzt und sich gefreut. Und dann sieht man, wie so ein spießiger Scheiß-Nazi irgendwie so von draußen reinkommt und sieht, wie alle so fröhlich sich gehen lassen und tanzen und er so, der soll sofort aufhören zu spielen, der verdreht uns den Kopf, die werden ja, weißt du, so wie als würde er so ein Fluch, so wie als würde so ein Ding die Leute verzaubern, aber es ist toll gemacht und es ist auch einfach für Leute, die jetzt sagen, ich habe wie ähnlich wie Carsten, ich glaube, dass das übrigens gar nicht so eine seltene Sache ist, dass man
Entschuldigung. Gesundheit.
Dass man Django Reinhardt nicht kennt. Also ich habe jetzt einfach mal nachgefragt und habe gemerkt, dass egal wo ich versuche, eine Brücke zu bauen, weil die einfach nichts ist. Das ist einfach nur Leere. Ich muss gucken, ob ich eine Brücke mit Heavy Metal schlagen kann. Aber nein, ich mache Spaß. Und ich glaube, dass es aber eine schöne Nachhilfestunde ist, wenn man mal was über Django Reinhardt lernen will. Das Schöne ist, dass diese Figur und es gefällt mir gut, dass es nicht ein super gut aussehender, super charismatischer Typ ist. Das finde ich nämlich ganz wichtig, weil er ist einfach er hat so einen leichten nach außen schielen, weißt du, also er hat so ein
lazy totes eye.
Ja, er hat so ein lazy eye und er hat auch so einen damals in der Zeit hochmodernen so einen dünnen Schnauzer. Und so schleimiger Haare, aber er sieht nicht so aus, dass man denkt, wow, was ein charismatisch sympathischer Typ. Und das finde ich gut, weil dadurch, weißt du, wenn du da so ein Tom Cruise da hinsetzt, der ihn spielt, das nimmt alles weg und das war er wahrscheinlich auch nicht. Aber er kann so toll spielen und es bringt, auch wenn man nichts mit der Musik anfangen kann, glaube ich, dass es niemand gibt, der nicht Django Reinhardt hört. Übrigens mit DT wird's geschrieben, falls du denkst, ich suche ihn jetzt mal. Und nicht denkt, wow, das bringt Spaß. Gerade wenn man es sehen kann. Ich habe die CD gehabt, die kann man auch gut hören. Also die CD, das gibt natürlich mehrere Aufnahmen von ihm. Aber ihm zuzugucken dabei ist natürlich das Geilste. Und ich kann ihn empfehlen, wer diese Bildungslücke schließen möchte. Ergo nicht, aka in Klammern nicht Carsten nicht, der sollte sich den angucken.
Okay, ja, also ich muss halt gestehen, ich hatte, ohne jetzt zum 80. Mal mit Whiplash anzufangen, ich befürchte, da ich mit der Musik nichts anfangen kann, werde ich mich ein bisschen durch den Film langweilen, aber vielleicht irgendwann in einer ruhigen Minute, wenn ich nebenher ein bisschen was zocken kann.
Habe ich dir Whiplash aufoktroyiert?
Nein, nicht direkt.
Aber hast du ihn gesehen?
Ja, wir hatten uns der letzten Cast auch drüber unterhalten.
Und du fandst ihn nicht gut?
Nee.
Weißt du, dass mir übrigens gerade einfällt, jetzt just in diesem Momente,
ja,
dass da noch ein Wetteinsatz ist und du dir noch einen Film angucken musst, den ich aussuchen darf, weißt du das?
Kann sein, ich glaube, ja, da schmeckt ständig sowas, aber sage, welcher Film hast du denn da ausgesucht?
Nee, ich habe mir noch keinen Film ausgesucht, aber ich wollte noch mal an das World of Warcraft Wett-Desaster aufmerksam machen. Kommt da überhaupt noch ein zweiter Teil jetzt?
Ja, oder? Das stimmt. Nein, ich glaube nicht. Also es gab mal irgendwelche Gerüchte, aber ich glaube, das hat zu viel gekostet.
So wie der He-Man-Film, glaube ich, wird es dann. So, dass immer mal wieder irgendwelche verzweifelten Nerds dieses Gerücht lancieren, um dann doch enttäuscht zurückzugehen. Guardians of the Galaxy!
Ja, ich dachte, ich dürfte jetzt noch einen.
Ach so, nein, dann mach noch einen. Entschuldigung, okay, okay. Ja, hast völlig recht.
Okay, gut. Puh. Denn den Film, den ich mir noch rausgesucht habe, ist...
Obwohl, du hast ja angefangen, fällt mir gerade auf.
Ja, nee, da gut, dann spare ich ihn mir.
Nee, mach noch einen Film.
Okay, oder frage ich andersrum, möchtest du etwas über einen Film wissen, der Your Name heißt und ein Anime ist?
Oder... Ach so, du hast keine zwei zur Wahl.
Ich hab nur eine Menge. Warum muss ich einmal klicken, bitte ignorieren? Ich hatte auch noch was anderes. Logan, The Great Wall zum Beispiel.
Haben wir Logan schon besprochen?
Keine Ahnung.
Boah, hast du dir echt diesen Film, wo ich schon beim Trailer eingeschlafen bin, diesen China-Wall
mit den
asiatischen. Ich glaube, dann interessiert mich ganz ehrlich gesagt, weil ich Logan auch gesehen habe, der ist aber schon wieder so der Hype vorbei und ich glaube, ich könnte schwören, dass wir über den
Film sprechen. Ja, da machen wir Your Name.
Your Name.
Your Name, okay, alles klar.
Was ich übrigens nur als Steve-O-Tattoo auf seinem Arsch kenne.
Ja, er hat Your Name auf dem Hintern, ich weiß. Your Name ist ein Anime, also warum eigentlich gucke ich ja selten Animes, aber irgendwie hatte ich da irgendwie vor ein paar Wochen Bock drauf.
Oh, davon habe ich so gute Sachen gehört. Das muss der Riesenerfolg in Japan sein.
Ja, genau, und das war jetzt auch direkt mein Einstieg-Dingen. Es ist halt der viert erfolgreichste Film in Japan gewesen. Also die anderen.
Ever.
Ja, naja, also die anderen sind halt Titanic, Spirited Away und Avatar, ja, und dann auf dem vierten Platz kommt Your Name, um nur mal kurz die Dimension dieses Films irgendwie so ein bisschen...
Aber übrigens interessant zu wissen,
ja,
dass in Japan zwei westliche Filme in den Top 4 waren.
Ja, genau, aber ich meine, klar, ja, richtig, aber...
Wusste ich nicht, ich dachte, dass die sich so ein bisschen versperren gegen westliche Kultur.
Ja, aber okay, ich meine, Titanic hat ja einen weltweiten Appeal, würde ich mal sagen. Ja, ja gut, aber Your Name ist, es ist irgendwie sehr seltsam. Generell vorneweg, der Film ist sehr gut. Was macht den Film richtig gut aus, ohne jetzt erstmal groß auf die Story einzugehen? Die Bilder. Ich meine, klar, Animes sind häufig gut gezeichnet, aber da kannst du... Selbst kurze Einblendungen von irgendwelchen Straßenlandschaften oder wenn man im Hintergrund irgendwie so Wald sieht oder der Himmel, wo ein Flugzeug entlang fährt oder eine U-Bahn-Station, wo U-Bahnen durchfahren, das ist alles so filigran und mühselig gezeichnet mit so vielen Details, wo sich Mühe gegeben wird, dass wirklich jeder Aufkleber gefühlt auch stimmt und ein kleines Staubkorn im linken Bereich des Bildes irgendwie perfekt liegt und dass die Wolken im Hintergrund, die man quasi nur aus dem Augenwinkel so ein Sekündchen sieht, dass die perfekt entlang ziehen und es gibt kaum Abstriche, was in irgendeiner Art und Weise die visuelle Qualität des Films beeinträchtigt. Die Charaktere, ihre Kleidung, sie fällt realistisch, sie machen es sich nicht einfach, sondern sie lassen ihren Charakteren auch freien Lauf, so mit leichtesten Bewegungen, indem sich irgendwie ihre Kleidung halt bewegt. Die gesamte Optik des Films, auch ich sage jetzt mal Kameraeinstellungen, wenn das beim gezeichneten Film halt auch wenig Sinn macht, sind oft innovativ, ähnlich, man sieht es zum Beispiel aus der Szene, man sieht Szenen wie, also selbst mondäne Sachen, mundäne Sachen, wie zum Beispiel das Schließen einer Eisenbahntür wird aus einem interessanten Winkel gefilmt, sage ich jetzt mal, indem man halt sieht, wie die Tür zurutscht und viele, viele Details, die einfach die ganze Zeit das Auge unterhalten. Es gibt kaum ein Bild oder ein Moment, wo man nicht denkt, oh, das sieht aber gut aus, oh, das könnte ich als Desktop-Hintergrund mir machen, da haben die sich richtig Mühe mitgegeben und so weiter und so fort. Die Räume im Hintergrund stehen zig Zeitungen rum und Bücher, man kann fast die Titel davon erkennen, alles da drin, top, also kann man absolut sich nicht beschweren. Das nächste ist, es ist musikalisch eher und untermalt wie eine Zeichentrickserie. Also es gibt einen Vorspann mit einem Vorspannlied, sage ich mal. Es gibt mittendrin wirklich Szenen, in denen halt sehr viel Platz für einen Song gelassen wird, wo die Charaktere nicht mehr sprechen, wo das Lied quasi zu einer Art, wie nennt man so einen Zusammenschnitt von Szenen?
Montage?
Eine Montage, genau, vielen Dank, zusammengesetzt worden ist. Und das ist halt sehr ungewöhnlich für einen normalen Film, aber macht den Film nicht kaputt und ist auf alle Fälle toll und liebevoll gemacht. zur Story. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es geht um es ist eine Liebesgeschichte mit einem starken Mystery- oder Fantasy-Anreichtum. Es geht um ein Junge und ein Mädchen, die gleich alt sind. Der junge Mann, muss man schon sagen, so richtig kommt das Alter nicht raus, aber die leben alleine oder mehr oder weniger alleine, haben einen Job und befinden sich so auf Universitätsausbildungsniveau. Also, was weiß ich weiß nicht, wie alt man dafür in Japan sein muss. Ich würde es mal so 20 tippen, vielleicht 18. Er lebt in Tokio, der Mann oder der Junge, und das Mädel, das lebt in ziemlich auf dem Land an einem See. Und es ist so, dass nachts, wenn die Leute schlafen, oder wenn diese beiden Charaktere schlafen, tauschen sie ihre Seelen, also oder ihr Bewusstsein. Das führt dann halt so dazu, dass halt der Junge in dem Körper des Mädchens aufwacht und einen Tag dann bleibt.
Okay, also jetzt wird's interessant.
Genau, bis sie halt nächstes Mal wieder einschläft und das Mädchen in dem Körper des Jungen aufwacht und einen Tag quasi in dem Körper verbringt, bis er halt wieder einschläft. Das passiert halt häufiger. Und ist quasi der Kicker des Films. Das an sich ist ja schon, lustig genug. Und man kann sich, 15 Jokes da schon vorstellen. Ich sage mal den ganz offensichtlichen. Der Junge ist natürlich im ersten Moment sehr begeistert, dass er an seinen eigenen Brüsten rumspielen darf. Aber
jetzt ernsthaft, das meinte ich gerade als Joke mit dem.
Ja, genau, das ist spannend. Das wird da auch quasi so, es ist nicht pornografisch, es ist wirklich harmlos, lustig, PG, absolut nicht so schlimm, wie ihr es euch jetzt vielleicht ausdenkt. Das ist wirklich super harmlos. Das Ganze ist halt sehr komisch am Anfang. Es geht halt viel über die Humorschiene und das macht es erstmal interessant. Aber nach einer gewissen Zeit, ich würde mal sagen, nach einem Drittel des Films, ist halt dieser Gag so ein bisschen verbraucht. Und dann, finde ich, fängt die eigentliche Story an. Denn es geht um einen Kometen, um eine Stadt, es geht ein wenig um ein Zeitparadox, sage ich mal. Und das Ganze entwickelt sich in einen wirklich guten, soliden Fantasy-Mystery-Film, der so auch in sich geschlossen Sinn macht und gar nicht viel braucht, damit man das alles glaubwürdig findet. Wenn man halt sich einmal mit dieser Seelen können ihre Körper austauschen Geschichte anfreunden kann, dann ist der Rest auch nicht schlimm. Das Ganze bekommt dann natürlich noch so eine romantische Note, klar, die sind gleich alt und junge Mädchen, beide natürlich Single, und es gibt eine gewisse romantische Note, es gibt halt quasi immer diese, wie nennt man sowas, im Englischen Sexual Tension zwischen den beiden, was aber halt dadurch ein wenig ruiniert wird, dass sie halt völlig auseinanderleben. Und es gibt noch viele kleine Aspekte und Regeln, die sich während dieses Films aufbauen und alle auch Sinn machen. Also alles kann man, da kann man selber sich zu relaten und alles macht irgendwie, ah ja, klar, das kenne ich auch so, ja. Also denkt man halt, wenn man den Film guckt. Und alles in allem kommt ein sehr harmloser, vielleicht nicht für die ganze Familie, weil die Jüngsten können damit nichts anfangen, aber ein wirklich solider Film raus mit irgendwie sehr viel Herz und tollen Bildern, guter Musik und einer Story, die wirklich nicht langweilig wird und man die ganze Zeit irgendwie gespannt zuguckt. Und ich war von der ersten bis zur letzten Minute gut unterhalten, und immer wenn man denkt, ach, jetzt wird's langweilig, jetzt passiert irgendwie nichts mehr oder die Story ist jetzt ausgelutscht, passiert irgendwas Neues, was neues einen Aspekt da reinbringt, und ja, was soll ich sagen, das macht halt dann Spaß, weiter zu gucken.
Cool. Ich muss mir den noch angucken.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Ich hoffe, dass ich den mal irgendwie, ich habe keinen Bock mehr, DVDs zu kaufen. Ich hoffe, dass der irgendwo mal irgendwie anderweitig für mich zugänglich sein wird.
Ja.
Am liebsten auf Netflix. Guardians of the Galaxy.
Volume 3, ja, wunderbar.
Ich habe beim ersten Guardian of the Galaxy gesagt, hey, im Grunde ist der Guardians of the Galaxy wie so ein Fahrgeschäft auf der Kirmes.
Ja.
Man setzt sich rein, man hat großen Spaß. Es ist nicht einmal, dass man denkt, oh, es ist doof. Man geht raus und am nächsten Tag hat man es vergessen. Also es ist nicht so, dass man auch nur einen Tag, man hat vielleicht schon am selben Abend, geht man nicht mehr hin und sagt, ey, das war ja echt der Hammer da auf diesem Fahrgeschäft. Unglaublich. Und am nächsten Tag, dass man morgens beim Frühstück mal sagt, Mensch, was war das eine Gaudi? Ich muss sagen, von allen Superheldenfilmen sind mir die, wo ich zumindest so ein bisschen Spaß habe durch die Jokes, Deadpool und Co., eigentlich dann doch meistens die ich am ehesten mag, weil die Action alleine mich oft langweilt, obwohl sie auch gut sein kann. Also ich finde diese Batman-Filme von, wie heißt er gleich?
Nolan.
Genau. Die sind natürlich gerade der erste, den finde ich echt, der zweite finde ich echt gut, ja.
Klar.
Also gut oder auf jeden Fall cool. Aber bei Guardians of the Galaxy habe ich ein bisschen das Gefühl, als hätten sie gehört, ey, es kam super an, diese Jokes und dieses Ruffe und dieses sich nicht ernst nehmen, dass sie so ein bisschen fast übertrieben haben. Das Zweite, was ich auf hohem Niveau übrigens hier rumgeheule, oder auf dem entsprechenden Kirmes-Fahrgeschäftsniveau, finde ich es immer, und das habe ich, glaube ich, auch schon öfter in dem Cast gesagt, ich finde eine Bedrohung, umso kleiner sie ist, finde ich sie irgendwie realistischer und anfühlbarer. Sprich, wenn in einem Raumschiff einer reinkommt und sagt, in einer Stunde wird einer von uns hier tot auf dem Boden liegen. Und ab dann ist eine Spannung da, etc. Ja? Finde ich viel spannender, als wenn es darum geht, es kommt ein Komet, der die Erde zerstören wird. In diesem Fall, ich meine, gut, die Jungs heißen Guardians of the Galaxy, geht es am Ende wirklich um das Beschützen der gesamten Galaxie. Also nicht nur der Erde oder irgendeines Planeten, sondern es geht praktisch um alles. Und das Ding und dieser Kampf, und ich will auch nicht da spoilern, den fand ich ein bisschen over the top und es war ihm einfach nur ein CGI-Feuerwerk. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe letztens nebenbei mal wieder Guardians of the Galaxy, den ersten Teil, der übrigens einer der Lieblingsfilme, wenn ich mich nicht täusche, von Tristan ist, der hoffentlich auch mal sich mal wieder hier anschließt irgendwann. Und ich muss sagen, dass mir dann doch der hier fast noch irgendwie, ich weiß es nicht, besser gefällt. Zumindest gibt's so ein paar lustige Szenen. Und es gibt auch, was für mich besser funktioniert hat, sind die Charaktere an sich. Also zum Beispiel dieser komische Glatzkopf, der völlig übertrieben lacht, wenn er einen schlechten Joke rafft. Oder aber auch nicht merkt, oh, da hat jetzt jemand irgendwie was Taktloses gesagt, oder ist eine spannende Situation oder eine peinliche Situation, dann lacht er trotzdem laut. So, er hat keinen Filter.
Genau.
Aber ich finde, es gibt momentan wesentlich mehr und wesentlich bessere Filme im Kino, als dass man sich den angucken müsste, um ganz ehrlich zu sein.
Oh, wow. Entschuldigung. Also alles bis auf den letzten Satz. Alles bis auf den letzten Satz hätte ich ja noch verstanden. Also was will ich dazu sagen? Also das erste ist, was ich halt an dem Film sehr mag, ist halt, dass es irgendwie die klassische Weise, oder was nicht klassisch ist es nicht. Ich meine, klar, es geht halt um die Rettung der Galaxis, aber es ist halt auch irgendwie so eine Underdog-Geschichte. Denn keiner von denen oder keiner von diesen Leuten, auch wenn sie noch so heldenhafte Hintergrundgeschichten haben, fühlen sich so an wie irgendwie ehrenhafte Superhelden. Also keiner von denen ist irgendwie moralisch unfehlbar und keiner von denen ist irgendwie sehr gut. Also alle sind sehr menschlich in ihren Eigenschaften und das bricht halt jedes Mal durch. Und das macht es, das finde ich, macht halt die Charaktere so unglaublich viel näherbar als irgendwie jeder andere Superheld. Also Batman ist ja getrieben von Gerechtigkeit und das ist bei denen halt nicht so. Die also für mich als Zuschauer wirkt es eher so, dass sie moralisch eher menschlicher sind und auch in ihrer untereinander Verzanktheit kommt das raus. Es passiert bei ihren täglichen Aktionen und das Ganze nimmt dem Film halt so ein wenig diese epische Last, die darauf liegt, die in so einem Avengers-Film halt auch mitspielt. Da kann halt ein Captain America nicht so sehr aus seiner Rolle rausbrechen und außer wenn es mal hier vielleicht die ein oder andere augenzwinkernde Szene gibt. Hier auch was, Punkt. dann die neuen Charaktere, die hinzugefügt worden sind, was ja irgendwie so, wenn es irgendwann mal ein großes Marvel-Buch gibt, irgendwie, das, wie mache ich einen guten Marvel-Film oder wie mache ich einen erfolgreichen Marvel-Film, muss da irgendwie stehen, ja, in jedem Film müssen noch mehr Leute rein. Egal wie, packt da noch mehr Leute rein. Ist es da auch wieder passiert, aber selbst da, die Leute, die sie dazugepackt haben, also Bösewichte, die vielleicht zu Freunden werden, und so weiter und so fort, schaffen sie es aber halt auch interessante neue Charaktere reinzubringen. Ich muss sagen, diesen Zusatz von diesem Mädel mit den beiden Fühlern auf dem Kopf, sage ich mal, ich habe leider ihren Namen vergessen, ich will sagen Omo oder so, aber ich weiß es nicht mehr, ist halt...
ich fand's nervig, ehrlich gesagt.
Echt, du fandest sie nervig? Ich fand
diese ganze Geschichte um sie und mit ihrem Master, ich fand's irgendwie ein bisschen anstrengend.
Ja, ihr Master, das hat mich auch völlig umgehauen, hätte ich ja nie gedacht, dass das wird gespielt von Kurt Russell. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das der, ich hätte überhaupt nicht verstanden, wie der dieses Universum passt, aber nein, er passt da sogar rein. Und was noch absurder ist, und das habe ich, aber diese Person hat nicht so eine große Rolle wie Kurt Russell, ist halt, dass da Sylvester Stallone mitspielt. Das ist ja auch so.
Das ist, finde ich, jetzt aber fast schon Spoiler-Territory, weil ernsthaft? Das ist so ein Easter Egg-mäßiges Ding.
Oh shit, okay.
Nein, ich weiß es nicht, aber das ist natürlich lustig, wenn man den dann erkennt und denkt, krass. Und er hat ja nur zwei Minuten Screentime. Nee, jetzt hast du es verrockt.
Nein, es gibt ja noch eine dritte Person, die da mitspielt, die sicherlich erwähnenswert ist, die ich dann aber nicht erwähnen werde.
Hä?
Ja, auch wenn sie nur ganz kurz auftaucht.
Ich hab's gerade echt... Ach so, warte mal.
Ich sage mal, irgendwer dreht sich so und dann sieht er so aus wie er, dann sagt er 2, 3, 4, 5 Sätze und dann dreht er sich wieder und er sieht wieder so aus, wie er vorher war.
Ich glaube, ich weiß, wenn du meinst. Hat dieser Celebrity was mit Deutschland zu tun?
Ja, natürlich.
Gut, okay. Ja, ich wusste nicht mehr, ob ich mich richtig erinnere.
Ja, nee, alles richtig. Nee, und kurzum, das nächste, was mir halt an dem Film gefällt, der ist halt so herrlich bunt. Ich kann das schwer beschreiben, aber sie schaffen es halt, dass jede Szene irgendwie gut aussieht. Das eine neue Gruppe, die da eingeführt worden ist, obwohl ich schon gar nicht mehr weiß, ob sie im ersten Teil auch gab, die sind halt sehr golden und in ihrer Haarfarbe irgendwie goldblond und so. Und
sind auch sehr nerdig. Nee, nicht nur nerdig, sind auch irgendwie pussymäßig.
Oder so. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Aber auch diese Charaktere, die sind halt so frisch irgendwie. Das ist nicht so wie der klare Bösewicht oder alles an diesem Film ist wirkt auf mich irgendwie immer so, das ist eine coole neue Idee. Das ist irgendwie ein neuer Betrachtungswinkel auf eine Sache und dann ab und zu halt wirklich, wirklich dumme, stumpfe Witze. Da wird auch, weiß ich nicht, mit allen Tricks und auch die billigsten Tricks aus der Mottenkiste rausgeholt, wie dann zum Beispiel ein Baby Groot, ja, der an sich ja schon auf super niedlich getrimmt ist, aber wie man dann irgendwie des Films übermerkt, dass der halt nicht sonderlich schlau ist. Und darauf wird dann immer weiter rumgeritten und alles, was eine dumme Person jemals in einem Film gemacht hat, ja, passiert dieser Person auch, ja. Und das alles macht halt Spaß. Die Action ist ziemlich an manchen Stellen sogar schon echt übertrieben hart. Also wenn man mal darüber vorstellt, dass wie viele Leute da quasi erstochen werden, was ja schon ein brutalerer Tod ist oder so, ich sage mal, erflockt werden, als irgendwie von irgendeiner komischen Laserkanone irgendwie so verpulvert zu werden, ist das schon an manchen Stellen wirklich, wirklich, wirklich überraschend, finde ich, für so einen Film. Kurzum, Soundtrack ist noch toll, Schauspieler kriegen das gut rüber. Ich finde, dass Chris Pratt, ich glaube, der macht jetzt auch noch Jurassic World 2, dass der sich bald, keine Ahnung, alles, was er anfasst, vergolden kann. Wenn es für jemanden läuft, dann vermutlich gerade für ihn.
Ja, dem kann ich nicht mal widersprechen.
Ja, ich hatte übrigens noch ein Talkpoint aufgeschrieben, den wir jetzt aber nicht mehr erwähnen müssen. Hast du mitbekommen, dass vor wenigen Tagen die MTV Movie Awards wieder waren?
Nee.
Weißt du, was da das Besondere war? Achso, kannst du ja nicht wissen.
Nee, sag's halt.
Das Besondere war, dass es jetzt dort das erste Mal die beste Schauspielerrolle gab. Also wo Männer und Frauen gleichzeitig antreten und halt sowohl ein Mann, also nicht mehr so wie bei den Oscars, es die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler gab, sondern nur noch die, ja.
Beste Acting Role.
Ja, genau, das beste Schauspieler.
Und wer hat's gewonnen?
Oh, das habe ich vergessen, aber es war, glaube ich, eine Frau.
Okay, ja, das wollte mich, das hätte mich jetzt interessiert. Nächste Woche wahrscheinlich nehmen wir schon den nächsten Cast auf. Carsten weiß noch nichts davon, aber
ja,
er muss bis dahin noch einen Film gucken.
Und
wir haben den Regisseur zu Gast.
Ach.
Und jetzt erschreck dich nicht, es ist ein deutscher Film.
Ach was, hätte ich jetzt. Und ich dachte schon, es wäre James Cameron gewesen. So.
Ja, der kommt erst die Woche drauf.
Ah, okay.
Mit seinem Buddy Steven, wie heißt das Spiel? Egal, kennst du
dann doch ein deutscher Regisseur? Nee, Spielberg. Das, ich habe keinen Bock auf deutsche Filme.
Ich wünsche.
Wie ist der Film?
Welcher? Karl Rabe und die Vatikankiller? Oder wie war es da dein Lieblingsfilm nochmal?
Karl Rabe,
ja. Achso, wie der Film heißt. Muss ich nachgucken.
Achso,
ich schicke den Link. Okay, Doc. Ich wünsche dir was.
Oder auf DVD? Oder?
Wir haben einen Screener-Link.
Oh, ja, toll. Ich gehe ja besser mal ins Kino. Ich will ja keinen Ärger von dem Regisseur haben. Vermutlich ist er größer und stärker als ich.
Ne, er hat mir den geschickt.
Ach was.
Ja, natürlich. Ich habe gesagt, hey, dann muss ich mir den Film angucken. Schick mir den. Dann hat er mir den Screener-Link geschickt.
Ja, okay.
Okay, Doc. Ich wünsche dir was.
Ja. Tschüss.